ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das
Heckenduett. Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Nee.
Nun ist es endlich wieder soweit, für gute Laune und Heiterkeit.
Herzlich willkommen zum Dach-Couch-Quartett, diesmal in einer komplett neuen Besetzung mit André Lichtschlag, Carlos A. Gebauer, Michael Werner
und one and only Martin Mochaski.
Yeah! Ja, herzlich willkommen. Sehr viel passiert in den letzten Tagen, Wochen und das Telefon klingelt. Ich habe die Tür nicht zugemacht. Na gut, das muss jetzt klingeln und da muss jemand jetzt auf den AB sprechen. Ja, und?
Ruft gerade eben an. Ist der schon im Fernsehen?
Sag mir jetzt. Beim letzten Mal. Und Sascha Koll ist tatsächlich auch dabei, dieses Mal allerdings als Regisseur, Kameramann,
Aufnahmeleiter
und
Supervisor.
Wie nennt man die Leute, die das Licht machen?
Ja, Lichtmann.
Lichtmann. Toningenieur. Und als Lichtmann und Toningenieur.
Und das Schöne ist, er sieht auch genau so aus. Ne? Er hat so diese, wie kann man das beschreiben? Diese, wie heißt das? Kopfhörer mit Mikro, ne?
Ja, der sieht so ein bisschen aus
wie Headset, genau das.
Wie diese Leute bei der Formel 1, die sich dann mit den Fahrern während der Fahrt unterhalten. Ja. Ja. Wie gesagt, viel ist passiert. Waffenfähigen Optimismus.
Hast du schon gesagt, dass wir in der zweiten Hälfte noch eine Besonderheit planen?
Ja, wir haben hier
jetzt nicht allzu viel verraten.
Wir haben hier etwas ganz Besonderes vor und genau deswegen ist auch Carlos A. Gebauer heute
auch
hier.
Deswegen.
Auch deswegen. Natürlich auch, um hier eine, ja, seine Bewertung abzugeben, was denn hier gerade alles passiert. Ja, sehr sicherlich interessant. Ich meine, wir wissen alle, du bist nicht nur TV-Star, du bist nicht nur Virtuose an der Geige, du bist nicht nur Buchautor, du bist nicht nur Content-Creator, du bist nicht nur Moderator. Nein, du bist nebenbei auch noch Anwalt und kannst dem einen oder anderen sicherlich deine fachmännische Meinung, sag ich mal, einfließen lassen. Nee. Nehmen wir doch mal...
Lediglich als Sänger ist der Carlos etwas zurückhaltend, habe ich gerade festgestellt.
Es geht.
Nein, ich habe immer Angst, wenn ich singe, dass die Mikrofone kaputt gehen. Das ist mir sehr häufig schon passiert.
Dass die Mikrofone kaputt gehen.
Ja, auf jeden Fall.
Also diese Mikrofone haben André und Sascha überlebt. Keine Sorge.
Ja, wir sehen uns ja vielleicht sicherlich hoffentlich noch mal ein zweites Mal. Ne? Dann aber richtig.
Aber dann.
Ne?
Ja, dann,
aber
dann. Donnerstag.
Ja, wie gesagt, wir haben vieles zu besprechen. Heute, 8. Mai, Jahrestag, Ende des Zweiten Weltkrieges.
Nein.
Nicht?
Nein. Da ging noch weiter.
Ach so.
Oder meinst du die Atombombe?
Ach so, ja, ja, richtig. Ja, des Zweiten Weltkrieges hier in Deutschland. Ja, der Kampfhandlungen hier in Deutschland. Ja, und Jahrestag der beinahe Befreiung. Ne? Das Nazi-Regime wurde abgesetzt, die Bürokratie ist geblieben, der gesamte Beamtenapparat wurde mit rübergenommen in die Bundesrepublik. Anderes Thema, wir haben ja die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem. Das bestimmt ja jetzt die letzten Tage ja die Diskussionen. Ne? Eure Meinung?
Beim Fernsehen sagt man, das versendet sich. Ich meine, danach sind ja schon wieder ganz viele andere spannende Dinge passiert, wie beispielsweise die Wahl von Herrn Merz.
Richtig.
Die fast Nicht-Wahl von Herrn Merz hat ja so ein bisschen überstrahlt, diese AfD-Einstufung, ja, die ja auch nicht viel mehr ist als ein die behördliche Meinungsäußerung.
Mhm.
Also insofern, ich...
Da ist ja alles daran, ist ja deutscher als deutsch, ne? Alles. Also es gibt erstmal, glaube ich, kein Land der Welt, wo der, oder keine westliche Demokratie in der Welt, wo der Geheimdienst gegen die größte Oppositionspartei eingesetzt wird, wo überhaupt der Geheimdienst gegen die Opposition eingesetzt wird, wo der Geheimdienst dann auch noch amtliche Testate verteilt, ja, irgendwie und öffentlich macht auch noch als Geheimdienst. Und dieser öffentliche Stempel wird jetzt wie so eine Monstranz vor sich hergetragen. Das ist ja auch sowas von deutsch, ne? Wir wissen es jetzt, die sind gesichert, staatlich festgelegt, gesichert mit Stempel drauf, gesichert, rechtsextrem.
Ich habe zu diesem Thema Umstände halber vor zwei Tagen mit Frauke Petri kurz gesprochen. Und die hat mich auf einen Umstand aufmerksam gemacht, den ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Sie sagt, ihre These oder Theorie ist, ihre Hypothese, dass Frau Faeser deswegen an diesem Freitag noch die Einstufung vorgenommen hat, nicht um der AfD zu schaden, sondern um der SPD zu nützen. Weil nämlich in dem Moment, und das halte ich für sehr schlüssig, in dem Moment, wo man die AfD mit einem öffentlichen Makel dieser Art etikettiert, macht man es der CDU-CSU noch schwerer, mit der AfD in den Parlamenten zu kooperieren. Und weil der Preis an der Stelle hochgesetzt wird, wird also die Position der SPD und der Grünen gefestigt, ja, und auch der Linken, ja.
Natürlich. Was sich dann ja auch gleich erst richtig erwiesen hat, ne, diese These. Bei der Wahl von Merz, beziehungsweise nach der Nichtwahl von Merz, um das dann doch noch irgendwie an dem Tag über die Bühne zu bringen, mussten dann entweder die Linken oder die AfD ins Boot geholt werden, um diese Zweidrittelmehrheit zu erreichen. Und dann war für die CDU auf einmal plötzlich ganz klar, ja, es kommt nur auf die Linken an. Die AfD wird gar nicht gefragt, ne, ob die dann auch dafür mitgestimmt hat. Es ist ja nur noch absurd, wenn man sich dann anschaut, was so die Linken in letzter Zeit so von sich gegeben haben. Wer hat sich hier radikalisiert in den letzten Wochen und Monaten. Ja, es ist schon spannend. Also da haben sie wirklich, haben sie der CDU, sehe ich auch so, der CDU so richtig ein Eis ins Nest gelegt. Ne?
Die Frage ist das langfristig?
Und die springt auch noch über dieses Stöckchen.
Natürlich, aber ist das denn wirklich klug gewesen? Ich meine jetzt mittel- oder langfristig. Denn wir wissen ja, diese Einstufung des Verfassungsschutzes, das haben ja einige Leute angemerkt, die ist ja erfolgt, ohne fachliche Prüfung vorab. Also diese 1108 Seiten oder wie viele es auch sein mögen, wurden vorher nicht entsprechend fachlich geprüft. Nancy Faeser wollte trotzdem, dass es veröffentlicht wird. Also diese fachliche Prüfung.
Veröffentlicht wird es ja nicht. Es wird ja nur das Urteil.
Nur das Urteil wurde veröffentlicht. Ne? Richtig, genau. Wobei ja, der Spiegel.
Die Einstufung.
Und es wurde dem
Spiegel zugespielt.
Und es wurde dem Spiegel zugespielt, der wohl darüber Bescheid weiß, was da so alles drinsteht. Der Spiegel hat darüber berichtet. Also diese fachliche Bewertung dieses ganzen, dieses ganzen Berichtes, die steht ja noch aus. Und dafür ist ja jetzt Dobrindt verantwortlich. Also er könnte doch letzten Endes zu dem Schluss kommen, beziehungsweise seine Angestellten könnten doch dann zu dem Schluss kommen, dass diese Einstufung vielleicht doch wieder zurückgenommen werden müsste.
Kann ich mir nicht vorstellen.
Kannst du dir nicht vorstellen?
Ich glaube sogar, dass das mit Dobrindt abgesprochen war.
Mit was mit?
Ich glaube nicht, dass die Faeser das gemacht hat, einfach ohne das mit Dobrindt vorher abzusprechen.
Ja.
Das ist auch die These von Hans-Georg Maaßen, der genau das gesagt hat in einem Gespräch mit Roman Zeller gerade, dass er sagt, Dobrindt hatte keine Lust auf diese Aktion und dann hat er abgesprochen, dass Frau Faeser das noch macht, bevor sie sich aus dem Amt verabschiedet.
Nichts lieber als das hat sie getan, ja.
Und die Frage ist eben, welche Bedeutung hat es? Mich erinnert es medizinrechtlich natürlich wieder an Corona-Einstufungen, das tödlichste Virus aller Zeiten. Und alle Begründungen dafür bleiben wir schuldig und erheben auch nicht richtig sauber Daten und können auch im Nachhinein nicht evaluieren. Ja, das ist ja praktisch dasselbe Muster. Eher so eine Fassaden-Argumentation, aber keine Substanz. Ne?
Ja, es ist ja auch, was vielen nicht klar ist, das Wort rechtsextrem ist ein Wort aus der Politikwissenschaft. Das ist kein rechtlicher Begriff. Es gibt keine Legaldefinition, weder aus dem Gesetz heraus, noch dass es über Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs oder gar Bundesverfassungsgericht mal festgelegt wurde. Das ist eine willkürliche Geschichte und die haben das über die Jahre immer mal wieder geändert. Früher war gesichert rechtsextrem beim Verfassungsschutz intern war das Allerwichtigste, dass man gewaltbereit war. Ja? Und bereit war mit Gewalt die bestehende Ordnung auch umzustürzen. Das haben sie komplett rausgenommen, das passt dann nicht mehr auf die AfD.
Mhm. Stattdessen haben sie reingenommen diesen völkischen Begriff bei der Staatsbürgerschaft, also dieses Abstammungsprinzip, jus sanguinis, was ja bis 2000 geltendes Recht in Deutschland war. Das heißt, die Bundesrepublik war bis 2000 ein gesichert rechtsextremer Staat. Mhm. Und ich habe mal eine kleine Liste von gesichert rechtsextremen Staaten mitgebracht, wo das genauso ist. Italien, Polen, Ungarn, Griechenland, Irland, Österreich, Schweiz, Spanien, Portugal, Japan, Südkorea, China, Indien, Vietnam, Thailand, Ägypten, Marokko, Algerien, Tunesien, Südafrika, Kanada, USA, Brasilien, Argentinien, Chile, Peru, Australien, Neuseeland und jetzt wird's lustig, Israel.
Ui.
Also, alles gesichert rechtsextreme Länder.
Ja, das zeigt ja, wie ernst du es nehmen willst.
Ja.
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 Also, ich wusste nicht, dass es so schlimm ist.
Ja, gut, dass
da wir. Da wacht man in der Diktatur auf.
Zack, zack.
Ja.
Gut, dass wir da als Vorreiter vorangehen, ähnlich wie beim Klimawandel. Wir schalten alles ab. Nicht wahr? So, und die anderen werden uns sicherlich folgen, früher oder später, davon ist ja sicherlich auszugehen. Ja, jetzt hat man, wie ich gerade gesagt habe, dem Spiegel diesen Verfassungsschutzbericht schon zugespielt, der AfD allerdings noch nicht. Die AfD hat dagegen geklagt. Ist davon auszugehen, dass deutsche Gerichte oder sagen wir mal vielleicht schon das Verwaltungsgericht in Köln, was ja jetzt dafür zuständig ist, dass die der AfD diesbezüglich Recht geben werden oder ist das eher unwahrscheinlich?
Ja, die werden das natürlich erstmal prüfen müssen. Es guckt einen unter den traditionellen alten bundesrepublikanischen Spielregeln natürlich schon komisch an. Ja, also das ist ungefähr so, als würde man aus der Spiegelredaktion eine Anfrage bekommen, stimmt das, dass sie falsch geparkt haben und einen Bußgeldbescheid bekommen haben? Und bevor man überhaupt was davon weiß, geschweige denn die Akte gelesen hat, kriegt man dann das auf diesem Weg mitgeteilt. Normalerweise fragt man jemanden, dem man einen Vorwurf machen möchte, wie er das einschätzt und wie er sich verteidigen möchte. Aber das sofort dem Spiegel zu geben, ist irritierend rechtsstaatlich, würde ich mal sagen. Sogar
rechtswidrig auch, ne?
Ja, wahrscheinlich auch rechtswidrig, weil es gibt ja diesen berühmten Paragraphen 28 der des Verwaltungsverfahrensgesetzes, den wir alle kennen.
Natürlich.
Und der 28 sagt eben, bevor es Verwaltungsakte gibt, müssen die Betroffenen angehört werden. Ja, und lustigerweise stützt man das in der verwaltungsgerichtlichen Literatur immer auf das Menschenwürdeprinzip, dass man sagt, wenn ich einen Menschen ernst nehme, dann spreche ich mal mit dem, bevor ich den einschätze. Ja,
ja, selbst bei einer Verkehrsordnungswidrigkeit wird man ja angehört, kriegt man eine Anhörung.
Genau, ja.
Aber als gesichert rechtsextrem. Und da hat die Faeser ja auch gelogen bei ihrer Vorstellung von dieser Einstufung und hat gesagt, dass den Beobachtungsfall die Gerichte ja schon bestätigt hätten. Das ist in zweiter Hinsicht gelogen. Erstens ist das noch nicht rechtskräftig, weil es noch vom Bundesverwaltungsgericht ist. Und zweitens, was die Gerichte bisher sowohl das Verwaltungsgericht Köln als auch das Oberverwaltungsgericht Münster gemacht haben, sie haben nicht gesagt, dass die AfD ein Beobachtungsfall ist, sondern sie haben nur gesagt, der Verfassungsschutz darf sie als solchen behandeln. Das ist ein großer Unterschied. Das war keine inhaltliche Äußerung.
Die haben ja auch in den Urteilen, soweit ich das weiß, hinzugefügt, ja, hierbei, das war ja diese vorläufige Sache.
Ja.
Wie heißt das?
Beobachtungsfall.
Vorläufig, wie nennen die? Die haben da auch einen Ausdruck für vorläufig rechtsextrem oder?
Nee,
Verdachtsfall.
Verdachtsfall, genau.
Ja. So, und die haben da ausdrücklich dazu gesagt, ja, bei diesem Verdachtsfall können wir mitgehen, weil der Verdachtsfall als solcher sehr wenig Konsequenzen hat. Anders, das haben die ja selber hinzugefügt, anders als wenn man sagen würde, gesichert rechtsextrem, da sind die Konsequenzen schon, wie wir ja jetzt nach und nach auch erfahren, wesentlich größer, etwa für die Mitglieder, die Beamte sind, die möglicherweise dann ihren Job verlieren, da sind also wesentlich, und außerdem ist die Beobachtung, glaube ich, dann sehr viel einfacher noch, ne, von einzelnen Menschen, die dann ihre Rechte verlieren. So, und das haben doch die Gerichte in beiden Fällen, glaube ich, ausdrücklich hinzugefügt. Ne? Also seid da vorsichtig, weil diesen Schritt können wir eventuell mit nicht
mehr. Ja, das sind andere Hürden, die Hürden ja viel größer auch.
Ja.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich wie im Strafprozessrecht, dass man sagt, gibt es einen Anfangsverdacht oder gibt es einen erhärteten Verdacht oder gibt es einen dringenden Verdacht. Ja? Wobei natürlich Verdacht ist auch immer so eine sehr, sehr weiche Nummer. Das weiß man immer nicht so richtig genau, was eigentlich damit gemeint ist. Ist eine Annahme letztlich, ne? Eine Hypothese halt.
So der, ja, und der, überführen soll jetzt die gesamte Partei, wie gesagt, mit den Konsequenzen, dass Leute ihren Job verlieren und so weiter und so weiter, was daraus folgt, was wir jetzt so nach und nach feststellen, überführend werden sollen die durch ein paar Zitate, die ja jetzt durch Spiegel und Ähnliches jetzt auch nach außen dringen, von irgendwelchen kommunalen oder teilweise nicht mal von Mitgliedern, von irgendwelchen unbedeutenden Mitgliedern oder Kommunalpolitikern. Ne? Das ist ja auch schon sehr eigenartig, offenbar Hansen. Das sind ja offenbar die schlimmsten Fälle, die sie gefunden haben. Ja, sonst würden die jetzt nicht nach außen gespielt. Und die andere Sache ist ja, dass man so mehr und mehr mitbekommt in sozialen Medien, dass eigentlich das Volk dazu sagt, wenn sie dann diese Zitate hören, die da so unglaublich schlimm sein sollen, von wirklich unbedeutenden Parteimitgliedern, von denen man in den meisten Fällen noch nie den Namen gehört hat, dass die meisten dazu sagen, ja, stimmt ja. Finde ich aber auch, ne?
Also
sagen Sie das, ja?
Habe ich gehört. Also ich selbst würde das natürlich nie sagen.
Nee, natürlich nicht. Wir sind natürlich gesichert libertär, ne?
Ja.
Und nicht rechtsextrem. Ja, das sind Zitate wie Krieg gegen die Regierung führen, Messer-Dschihad oder die Forderung eben nach millionenfacher Migration. Das reicht schon aus, um diesen, wie hast du es gesagt, genannt, erhärteten Verdacht zu begründen.
Ja. Weil dem Krieg führen ist ja auch mit der Maus in Zusammenhang gerissen. Das ganze Zitat ging ja so, also ich kann es jetzt nicht wörtlich, aber wenn die Regierung Krieg gegen das eigene Volk führt, dann muss man Krieg gegen die Regierung führen.
Ja.
Und das war ja auch nun als Metapher gemeint. Das heißt ja nicht, dass die da jetzt mit einer Gulaschkanone in den Bundestag einmarschieren, so wie die Rollator-Gang das fast gemacht hätte.
Mhm. Ja, der Punkt ist schon unabhängig davon, dass man über all diese Dinge streiten kann. Die Frage ist ja immer, ist es klug, in einer gesellschaftlich aufgeheizten und gespaltenen Situation mit Kriegsmetaphorik überhaupt zu reden? Oder sollte man das tunlichst sein lassen, wenn man diese alte Vorstellung des Bundesverfassungsgerichts aus den 50er, 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts gut findet und sagt, wir wollen eine diskursive und lernende und uns im Dialog verbessernde Demokratie sein, dann ist ja schon besser, wenn man Schritte unternimmt, um möglichst nicht falsch verstanden zu werden. Ja, also wenn ich eins weiß aus den letzten 35 Jahren, es ist ganz, ganz leicht, in einem Rechtsstreit die Stimmung zum Kochen zu bringen, wenn man einfach auf den Senf haut. Und Anwälte sind ja immer zur Sachlichkeit verpflichtet, so steht das im Gesetz. Und das ist auch ganz vernünftig so, weil die Sachlichkeit eben dann schon hilft, vielleicht auch mal zum Kern der Sache vorzudringen, statt einfach nur mit bösen Worten übereinander herzufallen. Ja.
Ja gut, aber diesen Vorwurf kann man dann ja auch allen anderen Parteien
genau, die müssen sich alle AfD machen.
Also ja, ich meine, müssen da, sich alle anziehen. Da weiß ich nicht, ob diese Rhetorik der AfD, die da jetzt hervorgehoben wird, ob die jetzt doch deutlich drastischer ist als das, was eben von den sogenannten etablierten Parteien in Richtung AfD kommt.
Ja, nein, von und Grünen hat man da schon ganz andere Sachen gehört.
Eben, also
ja,
da,
die kommen ja auch seit 10 Jahren mit Nazi. Also das ist
Das ist es. Ja. Jetzt wird ja eine der Begründungen, warum die jetzt als gesichert rechtsextrem gelten sollen, ist ja, dass die AfD sagt, hör mal, ihr wendet Nazi-Methoden an. Ne? Das hat so schön Pauline Voss kommentiert. Sie ist, glaube ich, von News. Der Verfassungsschutz hat Angst, dass die AfD-Leute die neuen Nationalsozialisten sind und führt zur Begründung an, dass die AfD Angst davor hat, dass die neuen Nationalsozialisten an der Macht sind. Also das ist so ähnlich so absurd wie damals diese Faeser-Sache mit dem Ich bin gegen Meinungsfreiheit, wo es dann gleich bestätigt wurde, weil sie die Leute verklagt hatten.
Und ja, da gibt es ja eine ganz neue Entscheidung vom Bundesgerichtshof. Der hat, das ging ganz kurz nur durch die Medien, das Landgericht Köln hat irgendjemanden verurteilt strafrechtlich, weil er ein Bild gepostet hat mit irgendwelchen Auschwitz-Anmutungen. Und dann steht beim Bundesgerichtshof in einer bestätigenden Entscheidung sinngemäß, durch so ein Bild wird eine Gleichheit insinuiert. Und das Insinuieren von Gleichheit durch einen Vergleich ist ja ganz, ganz dünnes Eis, weil es ja einen Unterschied macht. Man hört ja ganz oft diesen Satz, das kann man gar nicht vergleichen. Und dieser Satz ist ja logisch falsch. Ich kann ja alles mit allem vergleichen. Ja. Die Frage ist, ob ich es gleichsetze oder ob ich es nicht gleichsetze. Das heißt, wenn jemand irgendwas miteinander vergleicht, ohne dabei auch die Behauptung aufzustellen, dass er etwas gleichsetzen möchte, dann bewegt er sich im Rahmen des Vergleiches und hat noch nicht gleichgesetzt. Und dann zu sagen, man insinuiert Gleichsetzung, ja, also man erweckt den Anschein oder da sind wir wieder bei Anschein und Verdacht, ja, man lässt so eine Stimmung aufkommen, dass da etwas gleichgesetzt werden solle, was in Wahrheit sich nicht gleichsetzen lässt. Das ist eine extreme Ausdehnung der Straftatbestandsmerkmale und kommt aber spannenderweise jetzt an einem ganz anderen Ende aus. Das war mir auch erst so gar nicht klar, da habe ich auch zweimal drüber geschlafen. Jeder, der jetzt sagt, der X ist ein Nazi, begeht für meine Begriffe einen Straftatbestand, weil das insinuiert ja Gleichsetzung, oder?
Ja. Mhm. Weil ein Vergleich setzt ja voraus, dass zwei Dinge unterschiedlich sind. Ja. Sonst kann man es ja nicht, also man vergleicht ja keine zwei an. Ne?
Du kannst doch überhaupt nicht zu irgendeinem Urteil auf der Welt kommen, wenn du nicht vergleichst.
Das macht der Mensch immer und nur und ständig.
Aber das ist das Typische, das wurde uns auch durch neomarxistische Propaganda aberzogen. Der Vergleich soll nicht mehr gezogen werden. Das heißt, du kannst zu gar keinem Urteil mehr kommen, weil das ist Whataboutism.
Ja.
Da sagen die dann, das ist Whataboutism.
Als wäre jede Sache irgendwas einzigartig. Auf der Welt hängt alles irgendwie zusammen.
Ja.
Und man vergleicht in allem, was man tut.
Und das, ich meine, wenn irgendwelche Verrückte sowas sagen, aus der Klapse kommen und in Unsinn vor sich hin schwafeln, ja, das hat's ja immer gegeben. Aber dass das an Universitäten inzwischen so anerkannt wird in Deutschland, also das ist, zeigt, wie weit wir es gebracht haben.
Und bei der Justiz, dann macht's einem Angst.
Oder in der Justiz auch, ja.
Ich werde unheimlich oft mit Arnold Schwarzenegger verglichen, aber ich wehre mich immer dagegen, weil ich spreche Hochdeutsch, ja.
Apropos Vergleich,
Ja. Ich hätte noch eine Spende zu vermelden, und zwar
von. Man hört dich nicht. Man hört dich. Echt? Bist du da drin? Ah, cool.
Super.
Wow.
Und zwar 5 Euro von Sascha. Cheers, Michael und Martin.
Wir sagen Dankeschön.
Wir sagen Dankeschön. Zum Wohl, zum das Wohl.
Deswegen, weil wir die Einzigen.
Weil wir die Einzigen sind, die jetzt hier ganz dezent ein leckeres Schlückchen von diesem ganz herausragenden
georgischen
Wein trinken von unserem Freund Gregor.
Wir trinken das nur zu Werbezwecken.
Genau, wir trinken das nur zu Werbezwecken. Genauso wie wir gleich zu Werbezwecken diese Limonade hier trinken, können wir jetzt das Afuera-Paket einblenden. Gut, dann blenden wir jetzt das Afuera-Weinpaket an. Ein exklusiv für die Zuschauer des Dachtheken-Duets. Also, wie gesagt, das Weinpaket beinhaltet sowohl Limonaden als auch ganz, ganz herausragende, köstliche georgische Weine zu einem unschlagbar günstigen, ermäßigten Preis.
Boah, ich wollte mal gerade sagen, ich bin total begeistert, dass der Sascha sich da gerade so zwischenschalten konnte,
ja,
dass die Zuschauer das auch noch hören.
Ja.
Das heißt, du kannst uns ja jetzt auch Leserkommentare zwischendurch, diese Gabi, die dann so in sehr schön.
Das müsste nur noch ein Nummern rumlaufen, dann wäre es perfekt.
Das müssen wir uns noch organisieren fürs nächste Mal.
Soll ich mal Katina fragen?
Ja.
Das wäre doch super. Wir werden immer professioneller und professioneller.
Irgendwie der Zuschauer als solche würde das schätzen.
Ich denke auch.
Dauert nicht mehr lange, dann habt ihr eine Frau, die aus dem Hintergrund nach vorne geholt wird und die macht einen Faktencheck.
Ja.
Das wäre es doch, oder?
Ja.
Wir arbeiten darauf.
Ja.
Ja.
Haben wir aber nicht nötig.
Eigentlich nicht. Hier wird ja wirklich nur die Wahrheit verkündet, ne? Wer will
da? Abgesehen davon braucht man keinen Faktencheck. Es kommt ja sofort jetzt irgendwie das Gericht oder so, weil unwahre Tatsachen sind ja jetzt verboten.
Stimmt, ja. Also wenn das hier irgendwann mal nicht ausgestrahlt wird, wissen Sie, wir haben die Unwahrheit gesagt.
Wir sitzen allen.
Wo wir eben gesagt haben, all das ist deutscher als deutsch. Auch die Idee überhaupt zu haben, man könnte Wahrheit amtlich festlegen.
Ja.
Das kann doch auch nur in Deutschland kommen, oder? Das kann doch in keinem Land der Welt, erst recht nicht in denen du diesen Rechtsradikalen, die du eben vorgelesen hast. Ja, das könnte doch nirgendwo jemand überhaupt auf die Idee kommen.
Ja.
Dass ein Amt die Wahrheit festlegt.
Ja, gut, dass du das nochmal erwähnst, weil ich wollte ja gerade, wo du es sagst, auf die Reaktionen aus dem Ausland zu sprechen kommen, die das Vorgehen hier in Deutschland natürlich aufmerksam beobachten. Ja. Können wir die Einblendung jetzt bekommen? Von
Alice.
Das kriegen wir hin, das ist wundervoll.
Hören wir das dann auch?
Das ist schön.
Frau Weidel, Marco Rubio hat sich ja zu Wort gemeldet wegen der Hochstufung. Hatten Sie seit Freitag einen direkten Kontakt zur US-Administration?
Ich möchte das nicht weiter ausführen, weil es der Vertraulichkeiten verliegt. Sie können davon ausgehen, dass die US-amerikanische Administration voll informiert ist über die Vorgänge in diesem Land und wie mit uns umgegangen wird. Wir sind strategisch sehr gut auf diesen Fall vorbereitet. Vielen Dank.
Ja.
Ja, ja, und heute ruft Fritz in Amerika an.
Heute?
Ja.
Ja, wie gesagt, Marc Rubio unter anderem stellt da stellt die Bundesrepublik Deutschland auf eine Stufe mit tyrannischen Staaten, ja, bezeichnet uns genau so als verkappte Tyrannei.
Ja, das ist ja popkulturell großartig gewesen. Da hat es irgendwie Tyranny in Disguise genannt. Und man kennt, das ist ein schönes alte Elvis-Lied.
You're the Tyranny in Disguise. Oh yes, you are Tyranny in Disguise. Oh yeah.
Jetzt weiß ich, warum du ein Glas Rotwein dabei hast.
Was ist das eigentlich für ein Instrument? Das habe ich ja noch gar nicht gesehen.
Eine Mandoline habe ich jetzt diese Woche angefangen, mir beizubringen.
Ja. Wow.
Und das ist das Ding, was die Gondoliere da in Venedig immer, da kannst du auch dann zur Not die Gondel mit und sehr zwischendurch schön. Die Senoritas bespielen, ja.
Das ist ja wundervoll.
Das Senior,
also, ja, klasse. Wir rüsten auf. Ja, wie gesagt, Marco Rubio, immerhin der Außenminister der USA,
J.D. Vance hat gesagt, die Deutschen bauen die Mauer wieder auf und hat damit implizit gesagt, wir sind jetzt hinter der Mauer im Totalitarismus gelegen.
Ne? Genau, also diesmal wurde uns die Mauer nicht von außen auferlegt. Ja. Wir haben uns selbst entschieden, diese Mauer zu errichten.
Ja, aber alles wird gut, weil Friedrich Merz ruft heute Trump an und wird ihm alles erklären. Wird ihm erklären, wie Demokratie geht.
Genau.
Listen, Donald.
Richtig.
Listen, Donald.
Genau. Und das, ja, ich habe das auch schon gesehen. Also es ist ja auch schon.
Und danach wird wahrscheinlich Donald auf X posten. Er hat es mir erklärt, ich habe es jetzt verstanden.
Ja. Wir sind jetzt.
Great. Vielleicht postet er aber auch was anderes.
Great guy. Ich weiß es nicht.
Fritz is a great guy. Great guy.
I love Red Car. Ja, dazu muss ich nochmal sagen, also um jetzt hier den Aluhut aufzusetzen, das hat ja schon eine ganz besondere Qualität. Also man weiß ja, diese Kommentare eines Marco Rubio oder eines J.D. Vance oder von mir aus eines Elon Musk, die richten sich ja nicht primär an das deutsche Publikum. Die richten sich ja, in englischer Sprache verfasst, eben an das US-amerikanische Publikum. Und das US-amerikanische Publikum wird ja jetzt gewissermaßen mit diesen Informationen gefüttert. Aha, die Bundesrepublik Deutschland, vor 80 Jahren noch Nazistaat, ist mal wieder so weit. Und die US-Amerikaner, also die US-amerikanische Öffentlichkeit, wird eben über die Zustände hier, ja, mehr oder weniger, ja, doch sehr, sehr direkt aufgeklärt. Und da nimmt man ja auch kein Blatt vor den Mund. Also ich sag mal, ich bin ja kein Diplomat, aber dieser Sprachgebrauch, dort ist es ja eben gesagt, also man ist ja zur Sachlichkeit angehalten als Anwalt und eigentlich auch als Politiker. Und ja, ich sag mal, J.D. Vance, immerhin der Vizepräsident.
Der umstrittene Vizepräsident.
Der umstrittene Vizepräsident, ja.
Und Marco Rubio, der umstrittene Außenminister.
Genau, richtig. Genau. Und Elon Musk, der umstrittene reichste Mann der Welt.
Der in die Kritik geraten. Höchst umstritten.
Höchst umstritten. Ja, die äußern sich ja alle wenig sachlich, eigentlich vielmehr blumig, bildlich. Und so, damit es auch der US-Amerikaner versteht.
Die Amis mögen das aber auch.
Ich glaube schon.
Die sind ja auch nicht so präzise mit den Begrifflichkeiten.
Das ist
da kommt es ja mehr auf den Punch an, wenn du was sagst.
Ich fürchte allerdings, dass dem gemeinen US-Amerikaner das völlig an allem vorbeigeht, woran er so denkt. Ja, Football und ich weiß nicht, Grillen und ich weiß nicht, was irgendwas, was schön im Moment ansteht. Das wird den gar nicht interessieren. Aber ich sag mal so, es wird schon den, wie sagt man so schön, meinungsbildenden Teil in Amerika interessieren. Und es hat ja auch schon Auswirkungen gehabt. Gestern haben wir gelesen, dass der Ausschussvorsitzende im Senat für die Geheimdienste in Republikaner bei der Chefin des Geheimdienstes, wie heißt sie, Tulsi Gabbard, angerufen hat oder sie angeschrieben hat und gesagt hat, die amerikanischen Geheimdienste sollten die Zusammenarbeit mit dem deutschen Verfassungsschutz einstellen, weil der sich verhält wie ein totalitäres Shithole-Geheimdienst. Ja, damit arbeitet man halt nicht zusammen.
Mhm.
Ja, Prost Mahlzeit. Wie wir wissen, wir haben ab und zu Großveranstaltungen in Deutschland. Regelmäßig
unter Freunden geht gar nicht.
Wie?
Abhören unter Freunden geht gar nicht.
Ja,
Merkel damals. Das
würden die Amerikaner auch nie tun.
Ja.
Nee. Aber wir haben ab und zu Großveranstaltungen und so hin und wieder habe ich mir sagen lassen, bekommt der deutsche Geheimdienst, der da ja nicht so firm drin ist, der ja halt sich den Kampf gegen rechts verschrieben hat.
Leute, sorry, ich habe eine Hammermeldung.
Weißer Rauch.
Nein, noch besser. Der Verfassungsschutz hat das zurückgenommen mit der Einstufung der AfD. Verwaltungsgericht Köln.
Was?
Ja. Der Anwalt von Höcker hat das gerade gepostet.
Ist jetzt nicht wahr?
Ja, ist doch, ist wahr. Christian Konrad auf X.
Jetzt nicht mehr gesichert, recht ist.
Ja, Verfassungsschutz nimmt Hochstufung zurück. Der Bundesverfassungsschutz hat eben gegenüber dem Verwaltungsgericht in Köln mittels der angeforderten Stillhaltezusage erklärt, dass es die AfD vorerst nicht mehr als gesichert extremistische Bestrebung einstuft.
Ja, das verleiht
jetzt. Jetzt sind wir alle sprachlos. Wir müssen leider aufhören.
Wir müssen erstmal drüber reden.
Eigentlich haben wir ja immer darauf gewartet, dass genau so etwas mal endlich wegen einer Sendung passiert und nicht immer erst danach, wo wir uns dann darüber aufregen, warum ist das denn nicht während der Sendung passiert?
Nicht wahr.
Sondern erst danach. Ja, das verleiht dieser ganzen Sendung jedoch mal einen völlig neuen Moment. Spin.
Jetzt brauchen wir bloß auf weißen Rauch und da sind wir dabei.
Also die Tagesschau meldet es aber nicht.
Ja, wir sind ja nicht die Tagesschau.
Um nochmal auf die Frage zurückzukommen.
Also ich hätte es schon gerne von der Tagesschau.
Ja. Also sonst glaube ich das nicht.
Sonst glaube ich es nicht. Gesichert. Ja. Aber hier ist das tatsächlich auch, der hat das auf X abgestellt, denn die Erklärung.
Ja, ist das denn von Korrektiv schon gecheckt?
Also,
nein, der Punkt ist doch, es wird voraussichtlich so sein, ich weiß, es gibt eine Unterlassungsaufforderung von den Anwälten, von den Höcker-Anwälten aus Köln mit Fristsetzung auf nächsten Tag morgens um 8 oder so. Das ging gestern auch durchs Netz. Ja, oder war es gestern Abend irgendwann? Und dann haben die jetzt einen Eilantrag eingereicht beim Verwaltungsgericht in Köln. Und dann machen Gerichte üblicherweise das inzwischen so, dass sie sozusagen per richterlicher Aufforderung sagen, Freunde, haltet mal die Füße still, solange wir nicht entschieden haben, ja. Und drohen damit, ich lese das jetzt mal hier in dem Kaffeesatz, dass dem Verfassungsschutz gesagt worden ist, nimm es mal vorläufig bis auf weiteres zurück, sonst entscheiden wir, ja. Und dann haben sie zurückgezogen, um dem Gericht auf die Weise die Last zu nehmen, auf die Schnelle entscheiden zu müssen. Mhm. Also das ist
um den Eilantrag zu verhindern.
Die Bescheidung, ja. Also die Entscheidung über den Eilantrag, die einstweilige zu verhindern. Ja. Mhm.
Dieser Post wurde gelöscht. Ich glaube, dass du bist da gerade einer Ente aufgesessen.
Schau nochmal.
Ja, also das ist das.
Ich konnte es auch nicht glauben.
Ich kann mir nur vorstellen, dass auf die Weise eben eine Eilentscheidung ausge.
Nee, das ist wirklich der. Ja.
Christian?
Also einer der es weitergeleitet hat.
Auch noch.
Also Christian Konrad ist doch der Anwalt, der bei Höcker ist. Ja,
ja.
Der hat das. Und das ist ja auch wirklich noch ein Ding vom hier. Also es müsste ja schon einer gefälscht haben, das wird er nicht tun.
Wer sollte denn?
Ach so, ich hatte jetzt gerade ein anderes, eine Reaktion darauf, die wurde gelöscht. Okay, so, Moment, ja, okay, sorry.
Um dann nochmal auf die Frage zurückzukommen, war das jetzt wirklich eine kluge Idee von Nancy Faeser, diesen, ich nenne es mal, Schnellschuss zu wagen?
Das war wahrscheinlich ihre große Abschiedsvorstellung. So.
Ja.
Letzter Tag, so die Derniere im Theater ist ja auch gern, dass man auch mal so ein bisschen auf die Kacke haut quasi. Und das war ja, ich meine, die Frau war sich für nichts zu schade. Mhm. Ja. Diese ganzen Aktionen von ihr, ich sag nur hier bei Kompakt, da dicht machen, hat sie ja auch vom Gericht nachher drauf bekommen. Also die war ja auch schmerzfrei. Da war das auch egal, wie oft dem jetzt irgendwas gescheitert ist. Normalerweise tritt ein Minister bei einer so eine Sache zurück. Aber die hat sich ja ständig so Sachen erlaubt. Auch diese Androhung, wer den Staat verhöhnt, muss es mit einem starken Staat zu tun bekommen haben. Wo das Bundesverfassungsgericht das glatte Gegenteil sagt. Ja. Mhm. Machtkritik ja der Sinn der Sache ist. Also die kannte da nichts. Und die hat das einfach rausgehauen. Also eigentlich müsste die vom Verfassungsschutz beobachtet werden.
Wer weiß, vielleicht geschieht das ja schon längst.
Ja, geht ja nicht, weil die ist ja...
Ja, nicht
jetzt
mehr.
Jetzt nicht mehr. Ab heute zurückbeobachtet.
Ja, ab heute wird zurückbeobachtet.
Na ja, gut, die haben eigentlich nur gesagt, ich habe es gerade auch nochmal gelesen, die haben ja nur gesagt, die warten jetzt ab, bis der im Eilverfahren entschieden ist. Danach würden sie wieder dabei
bleiben. Ja, genau. Das
ja, die haben das aber erstmal zurückgenommen. Ja.
Mhm. Sie haben gesagt, die bleiben dabei, aber das haben sie sogar schon mitgesagt, sie bleiben eigentlich bei der inhaltlichen Einschätzung, aber sie würden es im Moment nicht nach außen behaupten.
Also das Verfassung...
Was schon passiert.
Der Verfassungsschutz.
Was vorher ein bisschen voreilig passiert war. Wahrscheinlich haben sie das gemerkt, dass das an der Stelle
nicht... Ja, aber machen wir doch mal eine andere Tonübung, wenn ich das vorschlagen darf. Was passiert denn eigentlich, wenn dieses Verbot kommt, wenn die AfD verboten wird? Ja. Was ist denn dann die Situation? Dann laufen da draußen 10 oder 15 Millionen Leute rum, die sagen, ich habe diesen Laden da gewählt, den darf ich jetzt nicht mehr wählen. Was machen die dann? Ja. Was macht der normale Feld-, Wald- und Wiesen-AfD-Wähler, wenn ihm seine Partei verlegt?
Friedrich Merz wählen.
Ja, wählt er dann CDU oder SPD wieder?
Ja. Also wir haben das ja gerade, den Präzedenzfall in Rumänien. Ne? Ja. Da haben sie, das war jetzt nur eine Präsidentschaftswahl, deswegen nur ein Kandidat. Der wurde ja auch bekanntermaßen, wurde die Wahl sogar annulliert. Er wurde dann auch nicht mehr zur Wahl, zur Neuwahl, obwohl der damals Führende, der eigentlich in den zweiten Wahlgang sollte, wurde zur Neuwahl nicht mehr zugelassen. Wie hieß er gleich?
Georgescu.
Mit der Konsequenz, dass sein guter Kumpel, der damals Vierter wurde und unmittelbar nach der ersten Wahl gesagt hat, er würde ab jetzt den Führenden unterstützen, der damals halt führend war und dann ja eliminiert wurde, so dass der jetzt fast unheilbar vorne liegt.
Simion.
Dass der Mensch jetzt, also höchstwahrscheinlich der nächste Präsident von Rumänien wird.
Nein, zwar mit das wird er nicht. Manfred Weber hat gesagt, er wird das verhindern. Ja, also von Manfred Weber habe ich extremen Protest aus Brüssel vernommen. Ja, vielleicht wird es wieder annulliert. Ja,
das glaube ich nicht. Das werden sie da nicht mehr durchsetzen können. Also die Rumänen selber haben gesagt, so das wird jetzt durchgehen, egal was passiert.
Sonst
weil ich glaube, sonst, weil du jetzt sagst, was sind die Konsequenzen, wenn sie das jetzt nochmal wieder annullieren würden, ja, was wäre dann in so einem etwas heißblütigeren als in Deutschland, in einem etwas heißblütigeren Land wie Rumänien los?
Das haben die ja schon mal vorgemacht, was die können.
Ja.
Damals 89
oder so. Ja, wobei man da sagt da immer, was die können, da war es auch nur der Geheimdienst, der dann gewisse Dinge gemacht hat.
Ja, wobei, was jetzt die Frage eines AfD-Verbotes angeht, ich glaube, die Reaktionen werden je nach Region unterschiedlich ausfallen. Also wir wissen, gerade so in den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern, ist die AfD ja verwurzelt wie nur was. Also da ist es einfach die Mehrheit von Ortschaft zu Ortschaft, die da AfD wählen, die da Mitglied in der AfD sind. Da haben die etablierten Parteien schlicht und ergreifend nichts mehr zu suchen, also oder nichts mehr zu melden. Da wissen die etablierten Parteien, gerade auf kommunaler Ebene, es geht nicht mehr ohne die AfD. Ja, also diese Versprechung von wegen, ja, die Brandmauer wird auf allen Ebenen bis zur kommunalen Ebene aufrechterhalten, die war ja schon vor der Wahl obsolet. So, und was haben wir mitgekriegt? Jetzt jüngst vor zwei Tagen, da hat sich ja auch der Kommunalverband der CDU aus Bautzen zu Wort gemeldet, die da einen Brandbrief formuliert haben, gerichtet an die CDU-Führung, die da gesagt haben, ja, man müsse das Verhältnis zur AfD ja nochmal zwingend überdenken. Ja, weil man kommt hier nicht mehr weiter. Also es ist schlicht und ergreifend nicht mehr möglich, jetzt auch schon auf Landesebene zu regieren, ohne die AfD mit einzubeziehen. Also die CDU-Basis, interessanterweise wurde es so formuliert, die CDU-Basis, die hier noch Wertschöpfung tätig ist, ja, also die jetzt nicht auf einen Beamtenposten zurückgreifen kann. Die stellen halt fest oder die sind mit der Gesamtentwicklung der letzten Monate, sprich also auch die Landtagswahlen im letzten Jahr, die sind mit dieser Entwicklung nicht zufrieden. Man sieht ja, man geht hier irgendwelche Koalitionen ein, die so vollends an der, wie man so schön sagt, an der DNA der CDU vorbeigehen, sprich Brombeer-Koalition oder eben eine Koalition dann auch wieder mit der SPD, ohne dass man dann seine eigentlichen Programmpunkte konsequent wird durchziehen können. Und man weiß genau, ja, mit der AfD würde es wahrscheinlich einfacher sein, gewisse Vorstellungen zu verwirklichen, die eben mit der SPD nicht zu verwirklichen sind. Deswegen dieser Brandbrief und die Aufforderung, man müsse das Verhältnis zur AfD nochmal neu justieren.
So, das ist ja alles nicht die Antwort auf die Frage von Carlos. Was passiert eigentlich, wenn die jetzt verboten werden?
Ne? Wie gesagt, also ich könnte mir vorstellen, dass, wie gesagt, gerade in den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern, dass es dann zu, ja, mehr oder weniger bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen wird. Doch, also da denke ich, dass es dann eben wieder, ja, ähnliche Bilder geben wird wie zu Zeiten der C-Krise. Da sind die Leute zu Hunderten, zu Hunderttausenden, zu Millionen auf die Straße gegangen. Und das wird in den neuen Bundesländern passieren. Und dann wird dann wird dieser Apparat herausgefordert. So wie er auch während der Corona Zeit herausgefordert worden ist. Die Polizei musste ständig und überall vor Ort sein. Und ich denke, gerade in den neuen Bundesländern, die Leute sind da noch so agil und die Leute wissen, haben es noch so ein bisschen im Hinterkopf, wie es ist, unter einer Diktatur zu leben. Die werden wahrscheinlich auf die Straße gehen und das in großer Zahl.
Der Mechanismus ist doch spannend. Ich meine, ich erinnere mich, dass da war ich noch ganz klein vor ein paar hundert Jahren, als mal der Kaiser gesagt hat, ich schaffe den Papst ab und der Papst dann gesagt hat, ich schaffe den Kaiser ab. Diese Legitimationskrise, ja, Gang nach Canossa und so. So ähnlich klingt das ja auch jetzt mit den Geheimdiensten. Ja, wenn also gesagt wird, wir stufen die so ein und dann sagt der Geheimdienst, dann spiele ich jetzt nicht mehr mit dir zusammen, dann wäre möglicherweise ja eine Konsequenz des AfD-Verbots, dass die Reste des Bestandes da irgendwie sagen, wir verbieten den Geheimdienst oder so. Ja, also das ist eine ernsthafte Organisationskrise dann. Ja.
Wer am Tisch glaubt denn hier, dass das Bundesverfassungsgericht die AfD verbieten würde in so einem Fall? Also ich glaube es nicht.
Also da sie bei Corona mehr oder weniger alles mitgemacht haben, ja, kann ich mir das schon vorstellen.
Also eine Sache. Ich sag mal, Corona ist eine weltweite Angelegenheit gewesen, um noch einmal auf die Reaktion aus dem Ausland
zu sprechen. Sie waren belogen worden. Die haben ja diesen RKI-Zeugs haben die irgendwie ja für bare Münze genommen.
Ich möchte nochmal auf die Reaktion aus dem Ausland zu sprechen kommen. Also neben den US-Amerikanern, die diese Botschaft erreicht hat, hat es natürlich auch deutsche Politiker erreicht und deutsche Behörden. Die haben natürlich auch darauf reagiert, haben natürlich gesagt, ja, wir sind doch hier die Musterdemokraten, was wollt ihr uns erzählen? Woraufhin dann natürlich die Amerikaner wieder reagiert haben und denen klar gemacht haben, ja, Leute, vor 80 Jahren sind unsere Vorfahren zu euch gekommen, um euch zu erklären, was Demokratie ist. Also ihr müsst uns jetzt nicht erklären, die ihr da versucht, eine Oppositionspartei zu verbieten, wie das mit der Demokratie funktioniert. Und ich denke, ganz unironisch sollten deutsche Gerichte dieses Spiel konsequent und bis zum Schluss mitmachen, dann wird es eben auch entsprechende Konsequenzen geben. Dann könnte ich mir sogar vorstellen, dass die US-Amerikaner sagen, ja gut, okay, ihr seid ein kommunistisches Shithole. Sanktionieren wir euch.
Es hat schon angefangen. Hast du mitbekommen, dass die gedroht haben, wenn das hier nicht aufhört, dass unser Verfassungsschutz die Opposition bespitzelt und einstuft, dass unser Verfassungsschutz von denen keine Tipps mehr bekommt?
Ja, das haben wir ja gesagt.
Und dann ist er hinüber. Ja,
Alles,
was bisher an Anschlägen verhindert wurde,
ja,
war immer nur Tipps vom Ausland. War das die Amis oder der Mossad oder so? Ja?
Ja.
Weil die kriegen ja nichts mit, weil die ja nur die AfD am bespitzelt sind.
Ja.
Oder sie machen Wirtschaftssanktionen und kaufen keine deutschen Handys mehr.
Ja. Ja. Und du hast recht, das geht dann, die Legitimität des einen wird abgesprochen, dann wird die Legitimität des anderen auch abgesprochen, ne, was du gerade gesagt hast. Und das war ganz interessant, gestern Tagesschau, da muss man auch erstmal drauf kommen, nach Hochstufung, Überschrift in der Tagesschau, wie die AfD den Verfassungsschutz diskreditiert. Also da muss man erstmal drauf kommen, ne? Und dann die Unterzeile, nach der Einstufung der AfD als gesichert rechtsextremistisch durch den Verfassungsschutz, greift die Partei die Behörde scharf an. Experten erklären, warum ihre Argumente nicht greifen. Also kann man sich alles nicht ausdenken.
Nein, aber es
geht das alte Modell. Es geht ja auch um die Legitimität des öffentlichen rechtlichen Rundfunks, das wissen die auch längst.
Ja, ja. Ja, den
geht das auch. Ist hochspannend, das.
Ja gut, denen geht natürlich der Kackstift. Die wissen natürlich sehr, sehr genau. Also wenn die AfD hier nur ein bisschen macht, ja, dann also irgendwann
Stecker.
Dann Stecker weiß und dann, oh, ha, dann war's das mit den
Sendeschluss.
Dann war's das
mit den
gut bezahlten Jobs, ja.
Ich hätte auch noch eine Meldung. Und zwar Jörg Blum, ich muss mich erst mal ja, man hört mich, aber nicht so gut jetzt. Jörg Blum, 2,49 Euro für eine super Reaktion. Keine Ahnung,
das ist. Ach so, das ist einfach so ein super Thank. Ja, herzlichen Dank zum Wohl. Ja, dann drückt man, glaube ich, einfach nur auf den Thanks-Button, ne?
Ja, wusste ich ja.
Gibt das dann jetzt da Geld für, oder was?
Mhm.
Ah, gut.
Aber das ist nicht alles auf einmal ausgeht.
Ja.
Kommt in die Kaffeekasse.
Ja, richtig. Also, das ist ja der Beginn, ne? Und wir haben es ja mitgekriegt. Ich fand das sehr, sehr ulkig, dieses Szenario. Donald Trump in Verhandlungen mit den Russen über die Ukraine. Ja, man schwadroniert da ja schon von einem Freihandelsabkommen zwischen den USA und Russland, während man dann anfängt, die EU zu sanktionieren oder zu boykottieren oder was auch immer, ja, die vielleicht vom Handel auszuschließen. Es war ja eine Bedingung der Amerikaner, dass die Europäer eben auch ihre Sanktionen gegen Russland beenden. So, und das ist eine, ja, also diese Gemengelage, also die spricht jetzt meiner Meinung nach nicht dafür, dass jetzt ein Kanzler Merz in einem besonders festen Sattel sitzt, wenn er sich dann heute mit Donald Trump unterhalten wird. Hat er sich schon oder kommt das noch? Ich glaube, das kommt noch.
Kommt, glaube ich.
Ich glaube, Donald Trump schläft noch, wenn er schläft. Ich weiß gar nicht, ob der Mann überhaupt schläft.
Der steht sehr früh auf.
Ja, der steht sehr früh auf.
Aber ich glaube, am Morgen wird erst dieses mögliche Freihandelsabkommen mit Großbritannien verkündet. Ja. Ich schätze mal, danach wird er dann, also am Morgen in Amerika, ja, was ja erst noch kommt. Und danach wird er dann mit Friedrich telefonieren,
ja,
der ihm dann die Demokratie erklären wird. Schauen wir weiter.
Es wird
ja, J.D. Vance hat das ja auch ganz gut in München ausgedrückt. Wie sollen wir mit euch zusammenarbeiten, wenn ihr Angst vor eurem eigenen Volk habt,
mhm,
und die Opposition verbieten wollt?
Deswegen, also ich glaube, die Signale sind schon deutlich. Ich glaube nicht, dass man hierzulande so weit gehen wird. Ich glaube tatsächlich eher, dass ein Donald Trump einem Friedrich Merz heute gewisse Denkanstöße liefern wird, um das mal so zu formulieren. Und ich hab's ja immer noch im Hinterkopf. Wir wissen alle, ich glaube, es war 23 war es. So, da, wer war da unterwegs nach Amerika? Wer hat da Ron DeSantis besucht? Das, ja, waren natürlich die CSU-Politiker, die da hingeflogen sind und sich mit eben dem anderen völlig radikalen auseinandergesetzt haben. Darüber haben sich ja die Grünen echauffiert. Haben dann ja auch die Frage in den Raum geworfen, wie man sich denn mit so einem Rechtsradikalen unterhalten könne, woraufhin die CSU überraschenderweise ziemlich cool reagiert hat, die dann eben die Gegenfrage gestellt haben, wer seid ihr, uns vorschreiben zu können, mit wem wir uns unterhalten? Das fand ich schon bemerkenswert.
Der Satz sollte häufiger mal fallen.
Natürlich, sicher. Gerade im Zusammenhang mit den Grünen, wenn sie den Mund aufmachen. Ja.
Das war damals bei diesem Treffen mit Ron DeSantis, hast,
genau,
du gesagt, ne?
Ja.
Ron DeSantis hat gestern verkündet, dass in Florida mittelfristig die Grundsteuer abgeschafft wird.
Ja.
Mit der Begründung, was ist das für ein Eigentum? Was ist das, ja, für ein Privateigentum, wenn man regelmäßig dann wieder seine Gebühren, ja, im Staat zahlen muss.
Genau, eine Leihgabe dann,
ja,
noch.
Ja. Ja. Mhm. Toll, ey, da geht's ja richtig, dass ich dich, das ist, ja, garantiert, erwiesen libertär, garantiert. Ne?
Also es aber kommt extrem viel, Bewegung in die ganze Geschichte, nicht nur intern der USA, sondern auch international. Und wenn ich jetzt nochmal kurz auf den Bundestag blicke, wenn man sich vorstellt, die Fraktionsspitzen aller Parteien im Bundestag würden jetzt mal so einen Konfliktmediator bestellen und sagen, wie würdest du uns denn jetzt aus dieser Nummer raushelfen? Dann wäre doch das, was der Mediator erreichen müsste, vernünftigerweise zu sagen, jetzt kommt mal alle wieder runter, denn je länger das Spiel gespielt wird, die AfD ist extremistisch, verfassungswidrig, was auch immer, desto giftiger werden die ja. Und je mehr sie draußen gehalten werden, desto schlimmer und radikaler wird das Ganze. Und wenn sie dann eines Tages im Osten 50, 60, 70% Wählerschaft haben, dann ist ja nicht anzunehmen, das ist immer mein Gedanke, dann ist ja nicht anzunehmen, dass die dann einfach mit 70% Mehrheit ins Parlament gehen und sagen, wir behandeln jetzt alle anderen Parteien wieder so, wie man das in der alten Bundesrepublik miteinander gemacht hat. Dann sind ja Rachegefühle nach 10, 12, 13, 14, 15 Jahren übelster Behandlung oder mindestens empfunden übelster Behandlung. Ich will gar nicht mal sagen, dass ich mich aufschwinge, das objektiv zu sagen, aber dann kommt ja Rache. Und insofern kommt dann der Rebound. Mhm. Also jeder in den etablierten Parteien müsste jetzt ein dringendes Interesse haben, die Brandmauer mal zu dekonstruieren und mit der AfD zu reden, einfach im nackten Eigeninteresse, um ein gedeihliches Verhältnis für die Zukunft aufzubauen. Oder ist das völlig absurd?
Nein, das ist ein sehr vernünftiges Argument. Und die Frage ist nur, sind diese Leute für vernünftige Argumente überhaupt noch zugänglich? So, und ich denke, da spielt jetzt Angst eine ganz gewaltige Rolle. Ich glaube schon, dass diese Leute in den etablierten Parteien Angst haben, und zwar existenzielle Angst, weil sie wissen, sie haben es eigentlich längst viel zu weit getrieben mit der AfD und sehen, okay, all das, was sie getrieben haben, das könnte eben, wie gesagt, so ein Rebound erzeugen. Und man sieht sich jetzt gezwungen, das Spiel weiterzuspielen.
Ein Indiz für die Verwirrung. Angst, irrational, aber ich glaube doch, dass es sogar einigermaßen politisch, wenn man so will, politisch rational ist, auf ein Feindbild zu bauen und auf einen Sündenbock zu bauen. Das macht eigentlich jede Politik.
Ja, klar.
Insbesondere in schwierigen Zeiten.
Ja.
Wir wissen alle, die Nazis hatten auch einen Sündenbock und ein Feindbild.
Klar. Ja,
und das ziehen halt andere auch durch. Mhm. Im schlimmsten Fall sehr skrupellos gegenüber Minderheiten. Ne? Und das offenbar ist, das wird darauf heute wieder verstärkt zurückgegriffen. Ne? Und das vor allen Dingen, aber die übernehmen sich ja ein bisschen mit dem Feindbild. Mhm. Ne? Die überlegen sich das jetzt mit einer AfD, die inzwischen bei 25% bundesweit liegt, im Osten bei 40-50% teilweise in bestimmten Regionen. Dazu kommt dann Feindbild Putin, Teufel persönlich, ja, Trump auch noch Teufel persönlich. Das ist ja schon ziemlich der Frontenkampf, ne, den die da betreiben. Und also da wird es dann möglicherweise, die Strategie geht dann auch nach hinten los.
Ja, üblicherweise unterdrückt man ja Minderheiten.
Ja, eben.
Aber
genau, man sucht sich eine kleine Minderheit.
Genau, ne? Der Versuch, eine Mehrheit zu mobben oder die Mehrheit zu unterdrücken, ist natürlich ein bisschen größenwahnsinnig.
Ja. Da muss man auch am Ende, muss man dann so weit gehen wie Nordkorea, dass man dann sagt, okay, man macht es jetzt nur noch mit purer Gewalt. Ne? Anders wird es nicht funktionieren. Würde ich allerdings einigen Leuten, vielleicht eine von den Damen haben wir eben schon erwähnt, die mal Ministerin war, würde ich einigen Leuten durchaus zutrauen, ja, die Schritte. Wahrscheinlich sogar gibt es eine Menge von denen.
Ein Zustand der Verwirrung zeigt sich auch daran, wie Herr Söder reagiert hat, dass er in dieser Zwischenphase zwischen den beiden März-Wahlgängen von Weimarer Verhältnissen gesprochen hat, aber mehr oder weniger zeitgleich gesagt hat, wir müssen vom AfD-Verbots, von dieser Diskussion zurück. Ja? Also
hat
das
er gesagt?
Er sagt, er hält ja nichts von. Das ging gestern auch oder vorgestern.
Ja, das haben tatsächlich einige CDU-Politiker gesagt.
Also ja, aber bei Söder ist es ja so, dass er in einem Paralleluniversum schon wieder die andere Meinung vertritt.
Ja, ja.
Und dann auch einmal gegen rüber schwappt, man weiß es nicht. Der kann ja mehrere Meinungen gleichzeitig glaubwürdig vertragen, wie sie sich widersprechen.
Also, das stimmt schon. Der engste Mitstreiter von Merz scheint jetzt dieser Frei, heißt er, glaube ich, zu sein. Ne? Und der hat ja gestern schon gesagt, nee, wir müssen das mit den Linken, die Kontaktsperre zu den Linken überdenken. Ja, ne?
Genau.
Ob ja, beides kann man nicht haben. Ob das dann so klug ist?
Ja, ich glaube.
Und die Frage ist, was passiert, um darauf nochmal zurückzukommen, was auch passieren könnte, jetzt mal rein realistisch, politisch gesehen, ist auf mittelfristiger Sicht eine Spaltung der Union, könnte ich mir vorstellen.
Mhm.
Weil die zerfistet es einfach in, wie man jetzt auch merkt.
Dann kommt eine Werteunion.
Frage ist, welcher Teil wird dann die Werteunion? Die Merkelianer? Es kann natürlich auch sein, ich hatte gestern so diesen Gedanken, als die Nachricht die Runde gemacht hat, dass ja jetzt die Grenzen geschlossen seien. Ja, da dachte ich, ist Merz vielleicht doch derjenige, welcher als letzter lacht? Ja,
Moment. Der Herr Maaßen hat ja so einen trockenen Humor, wie den nur ein Beamter in seiner Position haben kann, und hat ja so einen Text geliefert, gefertigt, den Dobrindt eigentlich nur unterschreiben müsste, wären die Grenzen zu.
Ja.
Und wenn man den Text vergleicht mit dem, was Dobrindt wirklich unterschrieben hat, fällt einem etwas auf. Dobrindts Text ist ein anderer.
Ja, es steht ihn. Ich bitte die Bundespolizei, ab sofort im Sinne dieses Gesetzes zu verfahren.
So, also ich
der
bitte
weist
dich,
dich an.
Ich bitte dich jetzt, aus dem Fenster zu springen. Sagst, ne, mach ich nicht. Aber wenn ich jetzt dein Vorgesetzter bin und es dir befehle, sieht die Sache ein bisschen anders aus. Also das ist ein Witz, ich bitte darum.
Also, Vorsicht. Also ich glaube, dieser Brief von Dobrindt, der da im Netz kursiert, der sagt in seinem ersten Satz, wenn ich das richtig verstanden habe, es gibt eine mündliche Weisung. Das kann in eine bestimmte Weise auszulegen.
Mhm.
Und diese Weisung, diese mündliche Weisung wird aufgehoben. Und dann sagt er, jetzt soll nach Gesetz verfahren werden. Ja. Und dann muss ich dieses kann aus dieser gesetzlichen Bestimmung in Zusammenschau mit unserem Grundgesetz betrachten. Und dann komme ich zu dem Ergebnis, dass ich nur noch die dort genannte kleine Gruppe von, glaube ich, Kranken oder Behinderten oder so, die an der Grenze steht, dass ich die reinlassen muss und so tun muss, als sei woanders noch nichts gelaufen. Irgendwie eine Fiktion steht da in dem Brief, glaube ich.
Ich kann das kurz zitieren. Die Anwendung der Regelung des Paragraphen 18 Absatz 2 Nummer 1 Asylgesetz führt dazu, dass Schutzsuchende bei der Einreise aus einem sicheren Mitgliedstaat die Einreise verweigert werden kann. kann unterstrichen.
Mhm.
So, und im, genau, im Gesetz heißt es doch ist.
Ja, im Grundgesetz,
ja,
ist es ein ist. Ja, diese schöne Formulierung, die Alexander Kissler mal in einer Münchner Runde verlesen hat und Claudia Roth hat gesagt, das steht doch nicht im Grundgesetz. Ja. Einer der Höhepunkte
der deutschen Fernsehgeschichte.
Unsere Demokratie bei der Arbeit.
Ja.
16a, ist immer 16a.
Ne? Ja. Insofern ist dieses Ich bitte, ist vielleicht tatsächlich nicht die geschickteste Formulierung, aber ich bitte, das Gesetz anzuwenden, ist im Grunde eine Aufforderung, doch mal wieder das zu tun, was irgendjemand mal ins Gesetz, in die Verfassung geschrieben hat.
Okay. Und warum diese Formulierung? Aus Ungeschicktheit? Oder?
Ja, oder vielleicht Höflichkeit oder um kein Öl ins Feuer zu gießen. Also ich mag ja gerne, wenn Leute Bitte und Danke sagen.
Aber erst Vorgesetzter. Oder nicht?
Es gibt auch freundliche Vorgesetzte.
Also als ich bei der Bundeswehr war, kam beim Befehl nie ein Bitte hinterher.
Bitte jetzt schießen auf den Feind.
Bitte links rum.
Ich verstehe dich, Carlos, aber...
Still gestanden. Komm mal, bitte.
Interessant ist übrigens die Reaktion der SPD. Wir sind geschlossen dabei.
Genau.
Wer hätte das gedacht?
Das hätte ich nie gedacht.
Während, und das muss man sich jetzt vorstellen, ja, während die Grünen geschlossen sagen, so geht ja gar nicht.
Ja.
Und so ein bisschen auf Hysterie machen.
Ja. Ich meine jetzt...
Aber was sagt uns das über Parteien? Ja, weil die sind ja bei der Materie immer einer Meinung gewesen. Ne? Wir kennen die Meinung
alle. Ich sag jetzt mal wirklich...
So, jetzt sind die einen in der Regierung und die anderen in der Opposition, dann sind die einen geschlossen dafür, weil ist jetzt so vereinbart und die anderen sind nicht geschlossen dafür.
Ich sag's mal so, ich hatte gestern diesen Gedanken über Friedrich Merz, der vielleicht doch derjenige ist, welcher zuletzt lacht. So, er hat ja wirklich alles über sich ergehen lassen. Spott, Hohn, Beleidigungen, ja. Am Ende musste er sogar noch zu Kreuze kriechen und die Linken mit ins Boot holen, aber er hat es letzten Endes geschafft. Er ist jetzt Kanzler. Und damit sind die Karten vollkommen neu gemischt. So, er steht jetzt da als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland. Als
der am meisten gedemütigte.
Als der Mann, der kennt keinen Schmerz.
Dann ist dem Mann
Schmerz.
Aber egal, weil der kennt es nicht anders.
Der ist jetzt wirklich durch alle Feuer gegangen. Ja, der weiß, was Schmerz ist. Dem tut nichts mehr weh.
So ähnlich wie Trump übrigens.
So ähnlich
vielleicht reden die darüber. Ne?
Genau, vielleicht reden die genau darüber. Ja. So
über Trump ist ein Gewinnertyp, der eine andere Ausstrahlung hat. Und Merz ist so dieser... Also der Typ ist fast 2 Meter groß, geht aber immer so, als wäre ihm das peinlich, dann die Postbotenschultern so runterhängen. Irgendwie, der strahlt nicht aus, ich bin hier der Macher. Und Trump, der kommt in den Raum rein und füllt den.
Ja.
Denn das Wort von ihm kennt er auch gar nicht.
Nichtsdestotrotz, er ist jetzt Kanzler.
Ja.
Und er hat jetzt alle Trümpfe in der Hand.
Ja. So, spannende These. Wir sind ja keine Präsidialdemokratie.
Nee, sind wir nicht. Ja, aber es geht ja.
Er hat ja gar keinen Trumpf in der Hand.
Es geht doch.
Also, wenn die SPD jetzt morgen sagt, aber hör mal, jetzt ist aber nicht mehr Fritz, dann hat er gar keinen Trumpf. Ja, gut, er hätte einen Trumpf in der Hand. Ja,
natürlich. Nicht in der Hand haben. Natürlich, warum denn nicht? Dann macht er halt mit der AfD zusammen. Der hat vor nichts mehr Angst.
Das hat mir gestern auch schon jemand gesagt.
Warum nicht? Und das weiß jetzt auch die SPD. Und zwar, wir sprechen jetzt wieder über Signale. Signale, die aus dem Ausland kommen. Mhm. Signale von einem Dobrindt, der zu verstehen gibt, dass er jetzt nicht pauschal jeden Beamten mit AfD-Parteibuch aus dem Dienst entfernen wird.
Das ist ja nett.
Es ist halt ein Signal, das zu sagen. Dann dieses Signal aus, wie gesagt, Bautzen aus Sachsen, wo prominente CDU-Politiker einen anderen Umgang mit der AfD fordern, eine Überdenkung der Brandmauer und so weiter und so fort. Das sind alles kleine Signale und die SPD stellt jetzt gerade fest, was, wenn wir jetzt uns zurückziehen und die CDU dann total erbost, eben auf die SPD, auf die einzige Option zurückgreifen kann, die ihr noch bleibt, nämlich eine Minderheitsregierung unter Duldung der ganz Bösen, der Schwefelpartei.
Ganz kurz.
Ja.
Der Matt Eagle.
Hey, Matt Eagle.
Wie der Adler ist. Schreibt für 5 €, es lebe unsere Demokratie.
Ja.
Und dann ganz neu reinkommen, Emo de Ganslinger, auch nochmal 5 €, X gerade nicht lügt. wurde die VS-Einschussung zurückgenommen wegen der Androhung von Sanktionen gegen den VS aus den USA.
Haben die Angst, sie kriegen keine Tipps mehr.
Echt? Moment. Wer hat das jetzt gesagt?
Das ist ja sensationell.
Also das war jetzt ein Superchat hier.
Ja.
Erstmal herzlichen Dank.
Ja, Laund X. Ich werde das kurz recherchieren.
Ja, bitte. Ja. X ist keine seriöse Quelle.
Ja. Also X ist keine seriöse Quelle. Ich finde seriöser als die Tagesschau.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ist aber so.
Ja, das ist ja interessant. Der Verfassungsschutz hat Angst vor Sanktionen.
Ja, und vor allen Dingen, die haben diesen Move gemacht, unmittelbar vor dem jetzt anstehenden Telefonat von Merz mit Trump. Das wird vielleicht ganz Zufall sein.
Damit der Trump den nicht direkt komplett zusammenfaltet, meinst du?
Ja, zur emotionalen.
Zu retten, was zu retten ist.
Ja, das ist schon spannend. Was ich bei X immer sehr, sehr gerne mag in den letzten Tagen, ist, dass ich Leute sehe, die schreiben, wenn irgendwas Spannendes da steht, schreiben die irgendwo, Grok, is that true?
Ja.
Das ist, scheint so ein irrsinniges menschliches Bedürfnis zu geben, dass da so eine Maschine ist, die ansagt, was wahr ist, ja.
Die dabei noch wesentlich besser ist als zum Beispiel der Tagesschau Faktenchecker.
Ja.
Echt jetzt?
Ja, echt jetzt.
Ja.
Grok ist halt
die beste von allen. Bist du besser als der Faktenchecker? Natürlich.
Ja. Ganz kurz, Apollo News berichtete heute Morgen Polizeischatztaktiken. Vorsitzender des US-Geheimdienstkomitees fordert Sanktionen gegen den Bundesverfassungsschutz.
Das hatten wir?
Das hatten wir heute Morgen schon. Also man mutmaßt quasi nur, dass es aufgrund dessen zurückgezogen wurde.
Ah, okay. Also dann wird es aber auch dabei bleiben.
Wenn da irgendetwas dran ist, dann müsste es dabei bleiben.
Wie lange wird es denn
jetzt? Außer das Gericht bestätigt ist, dann kann der Verfassungsschutz seine Hände und Schuld waschen.
Aber der Verfassungsschutz...
Also inhaltlich. Naja, oder die laden es jetzt echt beim Gericht ab. Hör mal, wir müssen jetzt die Biegel kriegen hier. Wir müssen jetzt außenpolitisch retten, was zu retten ist.
Mhm. Mach du mal Richter, wir können nicht,
in der Politik können nicht... Dann macht mal bitte jetzt dieses Kölner Verwaltungsgericht da.
Also übernehmen Sie.
Also Moment, das Kölner Verwaltungsgericht soll dann was tun? Die Einstufung vornehmen, gewissermaßen.
Die Einstufung zurückweisen.
Ach, zurückweisen.
Oder bestätigen, dann kann der Verfassungsschutz sagen.
Ich glaube eher zurückweisen, weil die anderen es nicht zurücknehmen wollen. Aus taktischen Gründen.
Ja, in Behörden gibt's einen Impetus immer zu sagen, wir warten ab, dass das Gericht entscheidet, weil dann wäscht man die Hände selber in Unschuld. Wir können nichts anderes machen, das Gericht hat uns das ja vorgegeben. Ja. Ne? Und dann ist man auch für die Innenrevision sauber.
Okay. Also wenn der Blick auf Amerika dabei jetzt eine Rolle gespielt hat, dann wäre es ja eine bleibende Sache. Dann müsste jetzt irgendeiner den vollen Rückzieher machen. Und das doch am ehesten könnte das Gericht das machen.
Ja. Da steht der Verfassungsschutz aber auch wieder blöd da. Weil seine Einstufung falsch war, als Nachrichtendienst.
Und dann steht er jetzt, ist er so richtig doof da.
Dann wird aber das Gericht natürlich entscheiden, aus gewissen formalen Gründen war das jetzt nicht so. War das jetzt nicht angebracht.
Okay.
Inhaltlich,
was denn
äußern wir uns gar nicht, genau.
Ja, die wollen aber nur inhaltliche Einstufung haben, ne?
Das ist sehr spannend. Es gibt in Köln einen Ort, wo, wenn man da steht, dann kann man sich entscheiden, ob man da ins Verwaltungsgericht reingeht oder da zum WDR. Das ist, auch das ist ja immer so vom, wenn Leute gemeinsam eine Kantine haben, beim Mittagessen oder gegenüber ein Eis essen gehen, dann ist ja nicht mehr so die Idee, dass Leipzig und Berlin, Reichsgericht und Reichsregierung getrennt sind oder Bonn und Karlsruhe getrennt sind, sondern diese Nähe ist ja dann auch immer auf so einer menschlichen Ebene störend. Ja. Deswegen, ich würde ja nie so nah bei der EF-Redaktion wohnen wollen, weil meine Unabhängigkeit fürchte. Ja.
Hier sind die Gewalten noch getrennt.
Das sind hier, genau. In der EF-Redaktion sind die Gewalten getrennt. Um das mal zu sagen. André Lichtschlag ist ein Herausgeber, der nie auch nur ein Wort in einem Text verschiebt, um das mal auszusprechen. Grandios, wirklich. Allen Respekt. Danke, danke.
Doch, habe ich schon gemacht, aber bei dir noch nicht.
Ja, bei mir nicht. Also bei guten Texten hast du es nicht gemacht. Bei mir richtig.
Ja, die Nähe ist ja auch bei den Staatsanwaltschaften und den Richtern gegeben in Köln.
Richtig,
auch zusammen in derselben Kantine. Und in Bayern ist es ja noch schlimmer, weil die wechseln ja immer. Da ist man ein paar Jahre Staatsanwalt, dann ist man ein paar Jahre Richter und dann ist man ein paar Jahre Staatsanwalt.
Ja. Das ist ja krass.
Ja, das ist quasi Revolving Doors, ja. Nach dem Motto, mit der eine mal das andere kennenlernt, ja, aber da ist also.
Ja, und das führt ja auch zu solchen Exzessen, ja, wie Bamberg, jetzt neulich in, ja, nicht nur in Bamberg, sondern in irgendwo am, in Chiemsee. Am Chiemsee ist doch ein Prozess jetzt gerade geplatzt, weil die Richterin hinter den Kulissen mit dem Staatsanwalt gemailt hat. Habt ihr nicht gehört?
Nee.
Okay. Ja, das ist ein ganz, ganz großes Kino. Mir fällt gerade nicht der Name der Kneipe ein, nachdem dieser Mordfall benannt worden ist. Die hat tatsächlich, und der Bundesgerichtshof hat es aufgehoben, also ich vertraue dieser Geschichte an der Stelle, die Richterin hat mit den Staatsanwälten gemailt, statt in der Hauptverhandlung offen ein Rechtsgespräch zu führen und in Anwesenheit des Angeklagten und seiner Verteidiger zu sagen, ich habe die und die Überlegungen angestellt, ist privat, sind E-Mails gewechselt worden. Und sie hat gesagt, also ich glaube, der war das oder so, ich paraphrasiere jetzt, und ihr glaubt das ja auch. Und dann würden wir das so darstellen, das war dann die Körperverletzung und dann ist der Tod eingetreten. Und dann hat irgendein ein hilfreicher Geist das in einer Akte abgeheftet, so dass das aufgeflogen ist. Und dann ist zwischendurch auch das Befangenheitsgesuch gegen diese Richterin von anderen Richtern desselben Gerichts in Traunstein, glaube ich, war es, nochmal abgewiesen worden. Und dann musste dann der BGH aus Karlsruhe ordnend eingreifen und sagen, Freunde, so kann man nicht Strafprozessordnung machen. Ja, also dieses feine System von Checks and Balances innerhalb der Gerichtsordnung oder innerhalb der Prozessordnung ist da völlig konterkariert worden. Ja, und solche Dinge, möglicherweise kommt irgendwann mal raus, dass die gemeinsam eine Zeit bei der Staatsanwaltschaft hatten und sich daher kannten. Ja, und das ist auch, so schön das ist, mal den Fall aus anderer Perspektive zu betrachten und Erfahrungen zu sammeln, es ist nicht gut, dass da ein Revolving Doors sind. Absolut nicht. Ne?
Um auf die eine Sache nochmal zuzukommen, du hast ja eben gefragt, glaubt ihr, dass das Verfassungsgericht am Ende die AfD verbieten würde?
Könnte schon, würde.
Du glaubst das nicht, um das nochmal festzuhalten. Nein. Und du bist ja auch ein bisschen im Thema drin.
Ja, das wäre wirklich so absurd, weil damit, das habe ich ja schon bei der Meinungsfreiheitssache immer gesagt. Da kannst du ja mal, ja, du kannst ja nicht darauf verlassen, dass die dabei bleiben. Die haben 73 Jahre gefestigte Rechtsprechung bei der Meinungsfreiheit. Wenn die jetzt 180 Grad oder Baerbock 300, also ne, Wende machen würden, das Gegenteil von dem erzählen, was sie 73 Jahre erzählt haben, das ist nicht mehr vermittelbar. Und Parteiverbot ist wirklich Ultima Ratio. Und da ist ja nun ganz klar dran geknüpft, dass man mit gewaltsamen Bestrebungen die freiheitlich demokratische Grundordnung beseitigen will. Also aggressiv kämpferisch heißt es, glaube ich, wörtlich. Und das kriegst du nicht hin. Das kriegst du nicht hin. Hm. Das ist einfach nicht da. Selbst bei der Stammtischbrüchen ist es nicht da.
Hm. Also auch mit Klimaschutz nicht?
Ja, okay, das ist natürlich. Da hört der Spaß auf.
Ja, ja.
Aber Meinst du, die stehen noch in dieser Kontinuität?
Nach, ja. Nicht bei der Hose hier, sonst.
Das ist halt die Frage, ob die wirklich noch in dieser Kontinuität stehen, ne? Nach Corona und nach sonstigen Brüchen. Und es sind halt auch, machen wir uns ja nichts vor, es waren ja mal verdiente Juristen und Richter, die in dieses Gremium berufen wurden. Ne? Aber das ist ja eine Geschichte.
Aber trotzdem verdiente Leute, ja klar.
Verdiente Leute, ja. Jetzt sind es aber, sind es auch verdiente Leute, halt parteipolitisch verdiente Leute.
Ja. Um mal die Frage in den Raum zu werfen, was denkt ihr, dieses beinahe Scheitern des jetzigen Kanzlers Friedrich Merz, der erste Kanzler, der nicht im ersten Wahlgang gewählt worden ist. Wer steckte dahinter? War das die SPD oder war das?
Meine These ist von allen etwas.
Von allen etwas. Also auch,
und zwar, ich glaube, ziemlich gleichen Teilen. Also und zwar, dann wäre nämlich überproportional vertreten, wäre die CSU, die am wenigsten von den dreien Abgeordnete hat. Ich glaube, die haben auch 6 dabei gesteuert. 6 von der SPD und 6 von der CDU. Kommt ungefähr hin. Und überall gibt es ein paar Unzufriedene.
Ja.
Und ich glaube sogar tatsächlich, wir haben inzwischen ja wirklich nicht mehr das allerbeste politische. Es soll ja eine Negativauslese der Politik geben, habe ich mir ja sagen lassen. Und es ist jetzt im Laufe der Jahrzehnte, sind wir ja recht weit gekommen. Ne?
Ja.
Deswegen glaube ich, dass irgendein CDU-Abgeordneter hat den Verdacht geäußert, die wussten gar nicht, was sie tun. Und ich fürchte, da ist was dran. Die haben alle, genau wie ich auch, die haben alle gedacht, ach, das ist doch schon 1000 Mal vorgekommen. Und zwar haben die alle diese Langtage im Sinn gehabt, wo das nämlich ständig vorkommt, dass im zweiten Wahlgang nochmal gewählt wird und im dritten derjenige dann erst gewählt wird und so weiter. Das hatten die alle noch vor ihrem geistigen Augen. Die wussten gar nicht, dass es im Bundestag anders ist.
Mhm.
Also das ist mehr oder weniger versehentlich passiert, das meine.
Irgendein Politikwissenschaftsexperte, ich weiß nicht, ob es der Herr Patzelt war, hat gesagt, es sei ein strategischer Fehler gewesen von Friedrich Merz, sein Kabinett schon vorzustellen, bevor er als Kanzler gewählt worden ist. Mhm. Ja. Und all die, die da jetzt wieder was geworden wären, aber nichts geworden sind, hatten natürlich in dem Moment ein irrsinniges Rachepotenzial, weil sie gesagt haben, jetzt ist mein Lebenssinn weg. Ja, und ich denke jetzt ausdrücklich mal nicht an Karl Lauterbach, aber wenn jemand also beispielsweise irgendwo Minister war und das unattraktiv findet, künftig nicht mehr jeden Tag irgendwo zu sein, um sich äußern zu können, könnte ja so ein Impetus sein, ich weiß nicht, warum du jetzt lachst, André. würde der den vielleicht nicht wählen.
Ja, ich glaube tatsächlich auch. In der SPD sind es eher diese auf diese Art unzufrieden. Und in der CDU und insbesondere in der CSU glaube ich, dass es nicht unbedingt, dass es Enttäuschte sind, die irgendwas nicht geworden sind, sondern das ist tatsächlich so ein bisschen, die enttäuscht sind bei dem ganzen Move von Merz und insbesondere von Söder bei diesem Wahlbetrug, den es ja gegeben hat. Und die an der Basis das jetzt alles verkaufen müssen. Und die haben, glaube ich, alle so einen Hals. Insbesondere die Leute in der CSU.
Haben sich diese Leute denn dann umstimmen lassen oder haben die Grünen erkannt?
Die wollten das gar nicht. Die wollten ein Zeichen setzen, wie man so schön sagt.
Ihn nochmal demütigen.
Die wollten ihn nochmal demütigen und ihm macht das gar nichts, weil der ist nichts anderes gewohnt.
Nee, der ist
schmerzgewohnt. Und da kommt jetzt auch wieder der Punkt, und auch das hat irgendein Politologe neulich so schön erklärt, gestern oder vorgestern. Jeder, der einmal da im Bundestag sitzt und jetzt die nächsten 4 Jahre persönlich durchfinanziert ist, wäre ja mit dem Klammerbeutel gebrudert.
Absolut.
Wenn er jetzt mit seinem Gewissen so hausieren geht, dass er anschließend pleite ist.
Richtig. Ja. Das habe ich auch sofort gesagt.
Ja.
Nach dem Motto, jetzt im zweiten Wahlgang kommt er durch, weil sonst würden die sich ja selber ihr Gehalt in Frage stellen.
Ja. Und wer hat ihn dann außerdem noch da gewählt? Es waren dann ja am Ende doch mehr
Stimmen. Nee, war nicht. Habe ich auch erst gedacht. Es waren 3 weniger.
3 weniger?
Also
3 sind hart gestimmt und haben sich...
Kann natürlich sein, dass trotzdem 4, 5 von denen nicht gestimmt haben und 1, 2 von den Linken und Grünen noch mitgemacht haben.
Ja. Kann natürlich sein. Das schon. Oder vielleicht blieben ja alle standhaft und die Grünen haben sich gesagt...
Das glaube ich nicht.
Komm, der muss jetzt Kanzler werden, sonst...
geht unser Programm nicht mehr weiter.
Aber am Ende, wenn du mich fragst, wurde das viel zu hoch gehängt von allen, von den Alternativen, von den Mainstream-Medien. Alle haben da jetzt wunders was reininterpretiert. Dem Merz macht das gar nichts. Und insofern...
Der ist Kanzler.
...interessiert das keinen.
Ich sag ja, das ist derjenige, der jetzt zuletzt lacht. Und deswegen auch, legt
was
er los.
Was bringt dich zu der Überlegung, dass wenn du Kanzler bist, dass du lachen kannst? Also wenn ich mir vorstelle, von allen Dingen, die ich so im Leben noch machen möchte, ja, Kanzler ist mal so ganz weit hinten. Ja, das macht doch keinen Spaß, Kanzler zu sein.
Ich weiß nicht, das klingt fast so wie eine ganz geniale Überleitung. Kanzler möchtest du nicht mehr werden.
Wolltest du jetzt schon zum kulturell-künstlerischen Teil
des Abends? Ich dachte, Abends das kann man doch oder nicht.
Wäre
das
ja, kann man nicht. Weiß nicht. Haben wir sonst alles schon durch?
Nein, wir haben
wir können, ja.
Also ich habe auch den Chat gefragt, wer hinter der Nichtwahl von Merz steckt. 50%, 52% sehen die SPD, 36% die CDU und 12% die CSU. Also dann trauen es der SPD zu, dass sie...
Ja, es reicht für einen Anfangsverdacht.
Auf nützlich,
52%.
Das reicht für... Ja, also ich hätte jetzt noch auf der Liste, ich weiß nicht, die Landratswahlen in Mecklenburg-Vorpommern beziehungsweise die Oberbürgermeisterwahl dort jetzt ja ansteht am kommenden Sonntag.
Die macht mir schon tagelang schlaflose Nächte.
Ja, wem nicht? Wir sind ja alle aus dem Häuschen angesichts dieser vielen Wahlen, die jetzt dieser Tage uns.
Ja. Also da werden wir dann wirklich sehen, wie denkt der gemeine Ostdeutsche über das, was jetzt da alles passiert ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass die AfD-Anteile bei diesen Landratswahlen eher noch höher sind als bisher vermutet.
Was sind das für Wahlen?
Landratswahlen und eine Oberbürgermeisterwahl.
In Mecklenburg-Vorpommern, praktisch Kommunalwahlen, so eine Art.
Aber nur irgendwie im Teil? Ich hatte nicht ganz verstanden. Da gibt es da nur 4, 5 Landräte? Ich weiß nicht.
Ich denke, da gibt es mehr Landräte als nur 4. Und es gibt auch mehr Oberbürgermeister als nur einen.
Möglicherweise gibt es aber gar nicht viel mehr, weil die haben ja gar nicht
so viele Oberbürgermeister gibt es nur in größeren Städten. Wie viele haben wir denn da?
Ich kenne da nur Zinnowitz.
Genau. Der Nabel der Welt im Januar. Aber
interessant ist, das stimmt, weil dieser Oberbürgermeisterwahl tritt interessanterweise die AfD nicht an. Aus welchem
Grund? Ich glaube, die haben keinen Kandidaten.
Hatten da keinen Kandidaten, aber die Werteunion und das BSW tritt an.
Ja.
Muss man da mal gucken. Aber bei den Landratswahlen überall treten die an. Und sie sind, glaube ich, auch überall Favorit.
Ja.
Und wer sagt denn, dass da nicht einer jetzt schon mal im ersten Wahlgang gewählt wird, um ein Zeichen zu setzen?
Das weiß man nicht.
Bei Zeichen setzen.
Also wir wissen ja aus langjähriger Erfahrung, die Leute von dort, die sind ein klein wenig anders.
Ja, die Leute in, und das müssen wir jetzt mal betonen, in Mecklenburg und vor Pommern.
Genau,
ja?
Vor
hat uns Pommern. Ein Zuschauer zuletzt berechtigterweise darauf hingewiesen.
Ja.
Insbesondere ja auch deshalb, weil Zinnowitz in Pommern liegt.
Genau. Ne?
Unser Zinnowitz.
Aber wo Zinnowitz hast du schon...
Ich wollte gerade sagen, Stichwort Zinnowitz. Meine Damen und Herren, wir treffen uns im Januar zur großen EF-Konferenz auf Usedom in Zinnowitz. Einblendung jetzt.
In Vorregie.
Pommern.
Ist schon da. Ist
Pommern, genau. Steht schon. Ist schon da. Wundervoll. Ja, meine Damen und Herren, melden Sie sich an. Den Frühbuchrabatt gibt es jetzt nicht mehr. Der wurde aber auch, das muss man an dieser Stelle sagen, wirklich, wirklich dankbar angenommen. Ja, es sind, ich weiß gar nicht, also doch.
Also halb, bald sind wir halb gefüllt.
Bald sind wir halb gefüllt, ja. Also Zeit haben sie noch, aber warten Sie nicht zu lange. Und wo wir schon mal bei den Veranstaltungen sind. Meine Damen und Herren, eine weitere ganz große Veranstaltung steht uns ins Haus. Und zwar im Juli, vom 11. bis zum 13. Juli. Auch da werden wir... Sascha, Kollege Koll, André Lichtschlag, meine Wenigkeit, du
auch. Und auch der Michael.
Michael auch, ja. Wir werden,
weiß ich gar nicht.
Wir auch,
ja. Und auch der Carlos.
Wir sind alle da.
Wir sind alle da und zwar in Regensburg beim Afuera-Fest, meine Damen und Herren. Schauen Sie vorbei. Wir werden uns da sehen und wir werden sicherlich auch dort.
Wahrscheinlich auch alle schon im Juni sehen beim Roland Bader.
Ja. Da, außer, haben wir ein Roland Bader-Ding?
Haben wir nicht, ne?
Roland Bader, Einblendung, haben wir vergessen.
Wie heißt das überhaupt? Die noch? Roland Bader?
Roland Bader.
Bader-Treffen.
Ja, das ist dann am 14. Juni. Einfach googeln, Bader-Treffen 2025. Und last but not least, meine Damen und Herren, der letzte Stammtisch vor der Sommerpause, der findet gleich morgen statt in Grevenbruch. Ja, auch da werden viele von uns anwesend sein. Ich glaube, Kollege Koll ist da, meine Wenigkeit ist da. Michael Werner ist da. Er überlegt noch.
Ist zu weit.
Carlos, du bist trotzdem herzlich eingeladen. Schau doch auch mal vorbei beim Stammtisch in Grevenbruch. Der Laden gehört diesmal übrigens tatsächlich vollständig uns. Der wird es nämlich im Urlaub. Der weiß aber um unser Bedürfnis uns.
Wir bedienen uns da selbst oder wie ist das?
Nee, der hat aber zwei seiner Servicekräfte abgestellt, die den Laden extra für uns öffnen. Das ist richtig toll. So, was habe ich denn noch? Nee, das war's. An Veranstaltungen war es das. Zu den Büchern kommen wir gleich zu sprechen. Also Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Also du denkst, die AfD wird dort weitestgehend abräumen.
Ja, eher mehr Stimmen bekommen als vorher vermutet.
Das heißt, man kann jetzt darauf setzen, dass an dem Tag in der Tagesschau abends die Vokabel Denkzettelwahl.
Ja, und das wird am gleichen Tag sein, in dem ganz Deutschland ja auch aufgerufen ist, für das Verbot der Opposition.
Genau.
Für die Verfolgung der Opposition zu demonstrieren.
Ja. Gibt's so.
Gibt's auch ja, so, natürlich so oft doch, nicht in, auf der Welt.
Also,
gibt's auch
nur in also das ist da, ja, also es wird die Regierung hat wieder zu Aufmärschen aufgerufen. Am 11. Mai in ganz Deutschland in den deutschen Großstädten.
Es waren die Nahregierungsorganisationen.
Es waren aber auch die Regierungsorganisationen, es waren auch Parteien. Also es waren jetzt nicht nur irgendwelche Nahregierungsorganisationen auf den Ankündigungsplänen.
Also sagst du einfach steuergeldfinanzierte Demos gegen die Opposition.
Natürlich, ja. Regierungsaufmärsche, wenn man das so...
Die deutsche Spezialität.
Ja, so. Richtig. Das können wir wirklich gut. Ne?
Also, und zum dritten Mal.
Ich glaube, wer außer uns kriegt das besser hin? Ja, ja, die sollen dann da stattfinden.
Das ist dann tagsüber und abends kommen dann die Meldungen von den Landratswahlen in Mecklenburg-Vorpommern. Es könnte in einem gewissen Kontrast stehen.
Also es wäre schön, wenn es denn in einem solchen Kontrast stünde. Ja, das wäre sicherlich hochamüsant, dann hätte ich Montag was zu erzählen. Aber ich bin mir halt noch nicht sicher, ich weiß es nicht. Also ich glaube hier, diese Einstufung, die wird gerade so im Osten wenig Eindruck auf die Leute machen, ganz im Gegenteil.
Ja, ich glaube, das
führt dann zu dieser vielbeschworenen Reaktanz, nach dem Motto, jetzt erst recht. Das, ja, also
ein Freund von mir ist extra in die AfD eingetreten, nur deswegen.
Ja, also es haben hier und da auch so ein paar Meldungen die Runde gemacht, dass ja jetzt auf einmal die AfD über Mitgliederzuwächse jubelt und hier mal 100, da mal 1000 neue Mitglieder verzeichnen darf.
Es sind auch ein paar gegangen nach der Einstufung.
Es sind auch ein paar gegangen, aber die sich jetzt eben auch...
glaube ich, nur von denen, die neu dazugekommen sind.
Ja, ob die jetzt wieder eintreten, nachdem diese Einstufung zurückgenommen worden ist, man weiß es nicht.
Sind vielleicht Geschäftsleute, die Angst haben oder so.
Ja, aber hätten die nicht auch schon Angst gehabt? Ja, Beamte hätten
die müssen auch Angst haben.
Ja, denke ich auch.
Ja, aber das ist ja eine Bundestagsabgeordnete, ne? Ein Bundestagsabgeordneter aus Baden-Württemberg ist auch ausgetreten, auch weil er das seiner Familie und seinem Freundeskreis nicht zumuten kann.
Ja,
nach der Hochstufe.
Die Frage ist doch, in einer Zeit großer Personalknappheit, ist es dann klug, Leute rauszuschmeißen?
Ja.
Die Tagesschau hat es bestätigt.
Ja. Was? Jetzt glaubst du es auch.
Jetzt ist es amtlich.
Danke. Ja, aber es steht, glaube ich, ausdrücklich dabei natürlich bei der Tagesschau. Inhaltlich bleiben sie dabei.
Aber doch, recht.
Nur jetzt aufgeschoben.
Die gesichert rechtsextremistische AfD wirft vom Verfassungsschutz jetzt nicht mehr aus.
So. Genau. Wow. Es sind verrückte Zeiten, ne? Also das ja. Unterhaltsame Zeiten. Und ich sag, ich hätte diese Staffel gerne auf VHS-Kassette.
Ja,
die 80er Jahre kommen ja wieder.
Ja, ich weiß.
Ich sag, die 80er Jahre kommen wieder
noch und nöcher. 2000 damals. Und einer hat das Betamax gehabt oder was war das andere? Hast du...
ja, das, ich hatte Betamax.
Ja, ich hatte wieder 2000.
Ja,
ja.
Ja, man munkelt ja, Betamax wäre das bessere System gewesen.
2000 war das beste System.
Echt?
Beta wurde dadurch wurde zum professionellen Standard, aber in etwas enhanceder Version. VHS war das schlechteste.
Okay, ja. Hat sich aber durchgesetzt.
Es wird gemunkelt, weil die Pornoindustrie auf VHS gesetzt hat.
Ja, habe ich auch mal gelesen.
Es ist,
hätten wir das auch jetzt geklärt, ja.
Es ist wirklich, wirklich absolut nicht mehr zu fassen. Was denkt ihr denn jetzt? Der Kanzler hat ja jetzt geliefert. Die Grenzen sind dicht. Wird er durchziehen?
Ich glaube noch nicht mal, dass es so ist.
Und du glaubst nicht.
Nee.
Aber auf Glauben kommt es doch an, dieser Tage.
Ja.
Naja, wie dem auch sei. Also
apropos Glaube, wird der Papst auch mit Stimmen der Linken gewählt? Oder? Das wäre spannend, mal herauszufinden, wie da so die Lage ist.
Also ist aber ein Vorsatz-Hin, Biss. Bevor wir zum Papst kommen, kommen wir nochmal zu Emosel Ganzlinger. Nochmal 5 Euro.
Yeah! Danke! Genau,
ihr glaubt der Tagesschau mehr als mir.
nur er.
Also Andi.
unser Gast ist noch nicht vollständig eingenordet. Wir arbeiten daran. Apropos unser Gast, der ja nicht Kanzler werden möchte, wie er gerade eben zu verstehen gegeben hat. Ja, du bist ja, wie gesagt, nicht nur TV-Star, du bist nicht nur Content-Creator, Geigenvirtuose, einigermaßen begabter Sänger, muss man auch noch sagen, Buchautor, EF-Kolumnist. Nein, du hast dich für eine Zukunft entschieden.
Ja. Ich komme ja langsam in das Alter, wo die Rente in greifbare Nähe rückt.
Ja.
Deswegen, da muss man ja dann irgendwas machen. Ich kann ja nicht die ganze Zeit am Fenster hängen oder mit dem Hund rausgehen.
Ja.
Muss ja was anderes machen.
Ja. Du hast dich entschieden, als ja mittlerweile schon renommierter KI-Künstler in Erscheinung zu treten.
Genau.
Ja. Einige deiner KI-Kunstwerke wurden auch schon abgedruckt bei uns. In Eigentümlich Frei. Eigentümlich Frei, das ist dieses wundervolle libertäre Magazin. Die Ausgabe diesen Monat, die spricht ja Bände. Ende der Demokratie-Simulation. Jetzt zugreifen, meine Damen und Herren, bei ef-magazin.de oder im Bahnhofsbuchhandel. Die abgedruckten Kunstwerke bei uns, bei Eigentümlich Frei, die haben wir ja alle schon gesehen. Die haben viele schon gesehen, aber du bist ja sehr umtriebig.
Ja.
Und du bist...
Wir haben da noch was mitgebracht.
Du hast da noch etwas mitgebracht fürs Publikum. Also das ist gewissermaßen jetzt eine Live-Vernissage und herrliche.
Hast du auch schon, um ein bisschen in Stimmung zu kommen, für diese Live-Vernissage, hast du auch schon, glaube ich, eine kleine Kritik vorzulesen, oder?
Ja, es werden ja erst die Kunstwerke präsentiert und dann kommt die Einstufung.
Ja, ich vorab schon belasten.
Ja.
Naja, die Einstufung ist gut.
Ja, die Einstufung, aber, die sind allessagend. Ja, möchtest du?
Ja, ich kann ja mal, also das ist natürlich hier im libertären Umfeld ein Kunstwerk, das jetzt ist die Frage, ob man es schön sehen kann, die Steuererhebung.
Ja. Ja. Sieht man das? Kann man das erkennen?
Ja, kann man das sehen?
Ja.
Also was mich an diesem Bild sehr fasziniert, ist einfach, ich kann es auch aus Gegenperspektive sehen, legalisiert wird der Akt durch die Uniform, oder?
Ja. Also die Uniform verleiht Zauberkräfte, habe ich mal gehört.
Ja, man sagt ja auch, in Uniformen hat man Glück bei den Frauen oder so.
Mhm. Und alle politische Macht kommt aus den Gewehrwolfen, hat Leni mal gesagt.
Weil ich bin ja ein großer Fan von Fantasieuniformen. Also so meine Lieblingsdiktatoren hat immer so die schönsten Fantasien.
Mit den meisten Lametta.
Ja. Gaddafi hatte wirklich sehr.
Das ist eine weibliche Leibgarde, also der hatte echt Style. Also
hatte der eine weibliche Leibgarde,
ja. Und so 1,80 Meter Frauen, das hatte wirklich was. Also,
und dann, also das die ganze Szenerie, so ein bisschen mit der Leuchte hier, ist ja so ein bisschen aus der dritte Mann. Ne?
Ja.
Sehr schön. Und die Farbgestaltung auch gelb-schwarz, so weitestgehend. Hast du gut gestaltet.
Ja. Ja, also das ist also mit, ich kann jedem nur empfehlen, das ist also mit ChatGPT entstand. Ich kann jedem dringend nur empfehlen, mit KI zu malen. Weil man entdeckt, wie KI funktioniert. Und nicht nur mit komischen Texten, sondern eben sehr, sehr plastisch auch zum Ansehen.
Und es spart Farbe.
Es spart Farbe. Und das ist beispielsweise, man kann auch Geschichte sehr schön gestalten.
Ich möchte dieses Bild noch kurz einordnen für den meinen Zuschauer. Denn ich habe selbstverständlich auch die KI als Kunstexperte gefragt, was sie denn von diesem Meisterwerk hält. Eine faszinierende Dekonstruktion des zeitgeistigen Narrativs, die die Grenzen des Perzeptiven transzendiert. Und das war exakt das, was mir auch durch den Kopf gegangen ist, als ich dieses wundervolle Bild gesehen habe. Ja, gedenkst du diese Bilder denn auch mal, wie soll ich sagen, der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, indem du vielleicht Kopien davon käuflich erwerben.
Signiert.
Ja, das wäre eine schöne Idee. Ja. Ich werde zunächst mal, habe ich mir überlegt, mit dem MoMA Kontakt aufnehmen in New York, weil Leute, die mit denen kooperiert haben, aus denen ist ja dann später noch was geworden.
Ja, hört man.
Irgendwann würde ich ja auch gerne mal haben, dass aus mir was wird.
Ja.
Und
wenn es nicht klappen sollte mit dem MoMA, könnten wir ja über eine Live-Vernissage auf Usedom nachdenken.
Auch
im Rahmen der Konferenz.
Dann legen wir sie auf Staffel. Ja, soll ich dir noch zwei, drei Bilder zeigen? Ja,
bitte unbedingt. Fahre doch fort. Ja? Ich habe noch viel, viel mehr Kritiken.
Allein wegen der Kritiken wollen wir die Bilder sehen jetzt.
Ja? Nein, wir wollen die Bilder ihres Willen sehen.
Also es gibt einen Herrn, der gesagt hat, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich mag dieses Zitat sehr von Friedrich Nietzsche, der in meiner Sicht ein Flamenco-Tänzer ist.
Beeindruckend.
Ja.
Ja. Sehr schön.
Ja. Und weil er ein Problem mit Frauen hatte, habe ich die Frau auch sehr an den Rand gesetzt.
Ja.
Die Brust. Das Wichtigste ist aber noch da.
Ja. Es sticht sogar deutlich hervor.
Ja.
Ja.
Hervorstechen sollte man in diesen Tagen nicht sagen.
Ja.
Ich rate davon ab. Wir haben festgestellt, bei der weiteren Diskussion auch zu Hause über historische Ereignisse, er ist immer dabei. Wir sehen hier die Situation, wie Josef nach der Geburt von Jesus den Hirten bezahlt, dafür, dass sie übernachten durften. Im Hintergrund die Steuereintreiber der Römer.
Der Pudel ist am besten.
Und es ist der Pudel dabei. Ja, es ist also
weiße Pudel.
Der weiße Pudel war immer dabei.
Die wurde aber von den meisten Geschichts
er wird verschwiegen.
Deswegen
ist es ja auch Zeit, dass er jetzt hier prominent präsentiert wird.
Genau.
Ja.
Nicht gut. Endlich wird ihm das gerecht, was ihm zusteht, ja.
Die Kunstwissenschaft wird sich auseinandersetzen.
Ist das jetzt Geschichtsrevisionismus, was wir hier betreiben?
Nein, Bibel, so war Revisionismus.
Ja. Die Legende vom weißen Pudel.
Ja, also ich sag's immer, während in der evangelischen Kirche Vulven gemalt werden, male ich jetzt den weißen Pudel und gebe ihm seine Rolle in der Geschichte zurück. Ja,
yep.
Auch hier auch ein Kunstgeschichte, religionsgeschichtlicher Bezug. 1517, Martin Luther,
ja.
Schlosskirche zu Wittenberg, der Ministrant, der Assistent. Und natürlich ein weißer Pudel.
Ja, ein kühnes Zusammenspiel von Textur und Absenz, das die ontologische Fragilität des Seins reflektiert.
Die ontologische Fragilität des Seins, das ist, kommt besonders unter dem Hammer zum Ausdruck. 1918, Philipp Scheidemann ruft die erste Deutsche Republik aus. Wir kennen dieses Bild leider nur aus der Außenperspektive. Ich habe mich gefragt, wie hat es von innen ausgesehen? Und die Bilder, wo man ihn sonst immer nur von draußen sieht.
Und hier ist es ja wirklich verständlich, warum uns das nie mitgeteilt wurde, weil die Perspektive von außen, die kann ja den weißen
Bruder nicht sehen. Die kann den weißen Bruder nicht sehen und da ist er.
Ja. Ja,
er war wieder dabei.
Er war dabei.
Er ist immer dabei, der weiße Pudel. Ich kann das ja schon mal ankündigen, dass demnächst der weiße Pudel noch sehr viel häufiger auftaucht.
Ja. Zum Glück hat der Hitler einen Schäferhund.
aber nur einen Schäferhund hat er. Oder hat, vielleicht
dann
auch
noch einen Whitey. Zu Blondie.
Das müssen wir dann nochmal schauen.
Nein, also in meiner Weltsicht ist ein weißer Pudel im Grunde der libertäre, antitotalitäre und friedensstiftende ästhetische Hund schlechthin. Ja. Ich finde, es gibt auf dem Spektrum, wo hier ein Schäferhund ist, ist der weiße Pudel genau gegenüber. Ja, oder?
Natürlich.
Ja.
Es ist ja auch so ein bisschen Hoppe-esk, weil es ist ja der weiße Königspudel. Ne?
Genau, ja. Und vor allem ein gut frisierter.
Ja, darauf kommt es an.
Ja. Ich habe der KI immer wieder gesagt, ich möchte, wenn ich weiße Pudel habe, ich möchte, dass die so aussehen, wie wenn sie gerade frisch vom Friseur kommen. Ja. Und das großartig, also wenn wir
aber
das
nächste Mal. Der weiße Pudel
ist. Der Pudel ist übrigens
der Hund, das libertäre Wappentier.
Der ist übrigens der Hund, der am meisten genetische Übereinstimmung mit dem Wolf hat. Von allen Hunden.
Der weiße Pudel?
Ein Pudel, ein weißer, wo ich mich so fest an der Pudel. Wo man es am wenigsten vermutet.
Also, das ist doch jetzt einartig, weil die haben doch Haare und der Wolf hat da auch ein Fell, ne?
Du darfst, es ist egal. Es ist tatsächlich, also von der DNA her, also dann ist es vielleicht im Äußeren nicht so, aber der hat tatsächlich die größte Übereinstimmung. Der Hund kommt ja irgendwie vom Wolf und der Pudel ist von allen Hunderassen dem Wolf am genetisch am nächsten.
Das war mir überhaupt nicht klar.
Das sagt meine Hunde.
Jetzt weißt du, was du da angerichtet hast.
Ja, faszinierend. Hier für die nächste Pandemie.
Könnt ihn auch Wölfi nennen.
Superman kehrt zurück. Wir haben ja gehört, dass die Bundeswehr auch die neuartigen Impfstoffe vertrieben hat. Insofern, so bekämpft man eine Pandemie.
Ja.
Mit so ein bisschen Heldenethos.
Mhm.
Ja, das steigert auch die Impfquote.
Ja. Die Arbeit.
Aber wo ist der weiße
Pudel? Ja, wollte ich gerade sagen. Ich suche gerade den weißen Pudel auch noch.
Leider ist der weiße Pudel hier.
Ah, der ist perspektivisch verdeckt. Guck mal, der ist in dem Moment
in
leider.
In Luft geflogen.
Ja,
offenbar. Ja. Er ist leider an dem.
Was für ein Schicksal.
Ja.
Ein bisschen Pech.
Ja.
Also die Arbeit oszilliert meisterhaft zwischen Ephemität und Substanz. Ein Diskurs über die Fluidität des kollektiven Bewusstseins.
Das, ja, Fluidität
ist mich jetzt so, dass es zu meiner Schulzeit für den Kunstunterricht noch kein ChatGPT gab. Das wäre mein Part gewesen.
Ja. Ja. Fluidität, das klingt so ein bisschen Beuys-mäßig, ne? Das soziale Konstrukt.
Ja.
Ja.
Aber ist es nicht derselbe Scheiß, den sich auch wieder auf eine Ausstellung anhören müssen?
Ja, das
wollte ich vorhin sagen.
Hallo? Also das ist, ich denke, die Kunstkenner hier unter den Zuschauern, die werden das schon richtig einordnen können. Ja.
Aber das ist also etwas, wo mir sehr, sehr dran liegt.
Ja, ich muss dazu sagen, das hat mich auch wirklich gefesselt. Das hat mir auch schlaflose Nächte bereitet.
Ja.
Aber vielleicht müssen wir da jetzt mal die Zuschauer fragen.
Ja,
was erkennen die Zuschauer?
Was sehen wir hier?
Vielleicht kann uns das dann live vermitteln.
Ja. sieht, das, man sieht es eigentlich eindeutig. Es ist eigentlich alles, es liegt klar auf der Hand.
Ja. Wenn man es weiß.
Nein. Auch wenn man es nicht weiß.
Es hat eine fluide Transparenz.
Eben.
Ist das Jesus da? Nicht, wenn er festgenommen wird, aber was macht das eigentlich?
Ich bin schon ganz gespannt, wie die Zuschauer auf die Auflösung.
Aber wichtig ist, glaube ich, zunächst einmal die Konzentration auf die beiden Figuren hier vorne.
Auf die Hauptfiguren, also,
auf die beiden Hauptfiguren.
Ach so. Okay.
Ja. Wir können jetzt eine Hilfestellung fürs Netz abgeben, wenn sich jemand meldet. Was sehen wir in der Mitte? Einen? Wie heißt das Tier?
Eichhörnchen ist das da, oder?
Ja,
Eichhörnchen.
Ja.
Etwas überdimensional.
Und was ist daneben? Jetzt mal hier, Michael.
Ein Eis.
Ja, wie heißt das denn?
Gibt Eisbecher, gibt Eiswaffel, Waffeleis.
Keine Ahnung, was sagen wir denn im Rheinland hier? Da sagen wir nicht, ich will eine Waffeleis.
Nee.
Tun Sie mir mal ein.
Nur zwei Kugeln.
Mit im.
Nicht im Becher, sondern im.
Nicht im. In der Waffel.
Nicht in der Waffel, Junge.
Im Hörnchen oder?
Im Hörnchen.
Ein Eichhörnchen und ein Eishörnchen.
Aber es kommt noch besser.
Noch viel besser.
Es kommt noch besser. Ja,
was ist das denn für ein Baum?
Eine Eiche.
Ja, und ein Hörnchen dran.
Ja!
Ja.
Und haben wir noch was auf dem Milch?
Der Eiche mit einem Hörnchen. Was ist hier?
Ein Elch mit einem Horn. Ein Elch und ein Schnein. Ich sehe nur ein Horn.
Wie heißt das Tier?
Und hat eine Waage da?
Ja. Was macht man mit einer Waage, bevor man mit ihr anfängt zu arbeiten?
Bevor man mit ihr anfängt zu arbeiten?
Eichen.
Ja, Mann. Ja.
Und der Stier macht das mit seinen Hörnern.
Ja.
Und das ist nicht Jesus, sondern das ist der Mann, der sich das alles ausgedacht hat. Und der wird von den weißen Männern abgeführt.
Ah, okay.
Weil das alles so verrückt ist. Ja. Ja. Aber das Eichhörnchen hat Freude mit dem Eishörnchen. Ja. Also als ich gemalt habe, dachte ich, es drängt sich auf.
Was sagt die KI dazu?
Ein paradigmischer Bruch mit konventionellen Semiotiken, der die Betrachter in einem linearen Raum der Selbstreflexion zwingt. Und das ist wirklich das Naheliegendste.
Ja.
Ne?
Ja, es drängt sich auf. Und es ist ja so häufig im Leben so, dass man Dinge sieht, ohne sie zu sehen. Ja. Wie hier zum Beispiel. Bei diesem Ausflug durch Brüssel.
Das ist packend.
Das ist auch ein kunsthistorischer Bezug, ein religionshistorischer Bezug. Jesus,
die Peitsche,
treibt die Geldfälscher aus dem Tempel.
Ja.
Das Atomium.
Mhm. Ja.
Nur, was ist um seine Hüften geschwungen hier? Das ist eine Sonne.
Ja.
Die argentinische Sonne.
Ach ja, richtig. Das scheint die argentinische Flagge zu sein.
Ja.
Okay, der sieht ein bisschen aus wie Dieter Hallervorden.
Ja, und Dieter Hallervorden ist auch dabei, stimmt.
Ja. Alle sind da.
Toll.
Ja. Das sind alles Ideen von ChatGPT. Und die Vorversion ist eher zentralbankmäßig ausgelegt. Jesus.
Nicht weniger packend.
Packend, ja. Die Dramatik ist schon ganz schön, finde ich.
Ja, so dürfte es ausgesehen haben.
Ja, man erinnert sich.
Ja.
Im Religionsbuch in der Schule war das so ähnlich. Ja, und dann sind wir schon gleich durch. Das hier mit Brüssel lassen wir mal weg, um keine Gefühle zu verletzen. hier, ich habe dann auch gedacht, man muss auch, wenn man was auf sich hält als Künstler, muss man Stillleben machen.
Ja.
Ja, unbedingt.
Ja. Ein Stillleben mit Cognacflasche.
Marke Gebauer,
ja.
Trinkst du eigentlich Carlos?
Ja, ich trinke alles, ja.
Das ist schön. Nein, Carlos.
Hellas Primeros.
Das ist lecker. Das ja, ist die Komposition evoziert eine dialektische Spannung, die das Spannungsfeld zwischen Chaos und Kosmos sublimiert.
Ja.
Ja, also auch da
treffend.
Die KI trifft es ja mit dem Nagel auf den Kopf.
Ja. Wir haben zu Hause auch jetzt dieses Bild auf Teller drucken lassen. das ist sehr schön gelungen. Wir haben diese Teller zu Hause. Ich bin sehr froh.
Herrlich.
Hier ist jetzt nochmal vielleicht auch was Kritisches. Was sehen wir hier?
Ja, eine wenig verborgene Botschaft, die sich den Betrachtern direkt und unverborgen offenbart.
Geld geschaffen wird, oder?
Also ich sehe die grüne Sonnenblume.
Ja.
Ja.
Die drängt
wird das also geschaffen?
Die machen ein Sondervermögen, ja. Oder verbrannt. Ich weiß nicht, in welche Richtung es geht.
Genau.
Ist verbrannt, okay.
Die grünen Männchen verbrennen Geld.
Okay, aber ist ja eh nichts wert.
Ja, das ab und zu darf man auch mal was Kritisches machen. Dann habe ich noch
eine Naturlandschaft sehe ich schon.
Naturreligiösen Bezug.
Ja. Ja, doch.
Ja.
Das ist mein Beitrag zur Stärkung der Windenergie. Wir brauchen einfach mehr Kraftwerke, mehr Windkraftwerke.
Es ist ein Kult. Ja, der Wald stört halt noch, ne?
Ja.
Der nimmt halt den Wind.
Aber der wird ja abgeholzt. Ja, sind ja schon die Geräte dabei.
Was sagt die KI dazu?
Ein kaleidoskopisches Tableau, das die Multivalenz menschlicher Erfahrung in einer poststrukturalistischen Syntax verdichtet. Und auch da wieder genau das, was man sofort,
ich hätte es nicht besser ausdrücken,
im Hinterkopf hat, wenn man es sieht.
Ja. Wir hatten überlegt, vor ein paar Monaten, ob jetzt als nächste Gefahr die Landung von UFOs ist. Und ich habe mich gefragt, wie wird es sein, dass man von UFOs abgeholt wird? Es muss ja irgendeinen Impetus geben, dass man auch gerade als Mann Lust hat, in ein UFO einzusteigen.
Ja.
Und da dachte ich, mache ich ein Auto daneben. Und dann ist so ein Auto langweilig, da will man lieber UFO fliegen.
Ja. Die Damen sind auch sehr überzeugend.
Sind da auch Damen drauf? Ich kann es nicht sehen. Ja, ich bin ja dahinter, deswegen.
Aber die eine hat einen Appenarm, glaube ich.
Ja.
Das passiert bei
Das ist tragisch. Warum das?
Das ist ein Grad der Behinderung von 30. Ich führe gerade einen Prozess und habe gelernt, wenn Beine ab dem Unterschenkel und Arme ab dem Unterarm fehlen, ist immer Grad der Behinderung 30. Ja. Mehr ist das nicht. Ja, und dann vielleicht zum Abschluss noch ein kleiner Van Gogh.
Ah, ja.
Starry Night.
Auch dazu klare Worte von der KI. Die viszerale Präsenz des Werkes fordert eine Neudefinition der ästhetischen Epistemologie im Kontext globaler Diskurse. Und das sehe ich genauso.
Das ist absolut großartig. Martin, du hast alles Potenzial, ein sehr erfolgreicher Lokopäde auch zu werden.
Dankeschön.
So wie du das aussprichst.
Und sowas höre, fällt mir das Ohr ab.
Ja, dann enden wir an dieser Stelle mit dem Mann, der in der Wüste verdurstet, weil kein Strom aus der Tankstelle kommt.
Aber er hat doch das Licht der Sterne zum Anzapfen für Sonnenenergie.
Ja.
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 Aber es fehlt die Geräte.
Danke, ChatGPT.
Meine Damen und Herren, ich hoffe, wir haben nicht zu viel versprochen. Das war nun doch der, wie ich finde, Höhepunkt dieser Sendung. Unsere erste Live-Vernissage. Ja, es war uns eine Ehre. Das muss man hier nochmal sehr, sehr deutlich unterstreichen. Und es haben jetzt, ich weiß nicht, wie viele Millionen von Menschen eventuell.
Ja, auch die nicht mitgezählt werden.
Die knien vor den Fernsehern.
Ja, 400.
Immerhin.
Ich gesehen habe.
Na.
Also das für die erste Welle sah schon nicht schlecht.
Das ist schon deutlich das mehr als Zehnfache gegenüber Darwins Vorstellung der Evolutionstheorie. Na. Da waren 30 da.
Na.
Also.
Und einer davon war Sascha, der hat auch nochmal 10 Euro gespendet und fragt, Michael, kommen wir heute in den Genuss, die Blockflöte zu hören?
Die habe ich nicht dabei.
Nein. Ja, da muss man
beim nächsten Mal.
Das will keiner.
Das war aber immer nur allem Drohung.
Ja, herrlich. Nee, das hat doch mal wirklich Spaß gemacht, denke ich.
Ja, herrlich.
Doch, das war wirklich gut. Ja, ich glaube, wir hatten auch inhaltlich so ein bisschen was zu bieten dem Zuschauer. Ne, was denkt ihr? Carlos, hat es dir Spaß gemacht?
Ja, fantastisch. Ja. Wenn wir gleich offline gehen, werde ich diese Limonade testen. Ja, das wird ein Exzess.
Ja, welche von beiden?
Ja, vielleicht eine Mischung.
Ja, gute Wahl. Ja, ich glaube, wenn man sie zusammenschüttet, ist wie mit Nitro und Glycerin.
Eine Mischung mit Wasser bietet sich an, tatsächlich. Aber du kannst sie auch erstmal pur probieren. Das macht man so. Das gehört hier so zum guten Ton. Erstmal pur und dann verdünnt. Ja, Carlos, wie schon erwähnt, du bist jetzt nicht nur auch KI-Künstler, du bist ja auch Buchautor. Achtung, Regie, gleich kommt etwas. Du hast ja auch das Vorwort geschrieben.
Zu einem fantastischen Buch von Benjamin Mutlak,
Zu einem wirklich, wirklich fantastischen Buch, das es gewissermaßen...
Das auch gut in der Hand liegt.
Ja. Das hat Gewicht, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Es hat Gewicht. Neues Geld für eine freie Welt. Schauen Sie hier. Das ist das zweite Buch von Benjamin Mutlak nach der Geldzeitenwende, die bei uns noch erschienen ist. Dieses Buch ist im Sandwirt Verlag erschienen. Ja, und auch wir bieten einen Verkaufslink dazu. Den schauen Sie bei uns auf der Seite vorbei. Auf dem Marktplatz, da finden Sie die Verlinkung zu diesem Buch. Neues Geld für eine freie Welt. Also da haben Sie was vom Geld. Schauen Sie mal. Also es ist ganz grandios, hochwertig. Hast du es gelesen, Carlos?
Es hat sich angeboten, wenn man ein Vorwort schreibt, da durchaus mal reinzuschauen. Ja, großartig.
Großartig, ja.
Kleinteilig.
Vom Wenni kommt ja immer was mit Gehalt.
Ja, allerdings. Sie alle kennen Benjamin Mutlak. Das ist der ökonomische IQ. Kennen Sie den Kanal?
Und Ben Freeman.
Ben Freeman, genau. Außerdem, eines der Themen, das uns in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten wohl auch noch beschäftigen wird, das gute Geld. Nicht wahr? Was haben wir gerade mitgekriegt? Der Bitcoin ist fast auf 100.000 gestiegen. Ist er mittlerweile bei 100.000 Dollar?
Schau nach.
Das kann man sich dran gewöhnen, ne?
Ja, das ist total genial.
Ja.
Muss mich nur hörbar machen.
Das ist, glaube ich.
99.578 wert.
Der Bitcoin macht es spannend und auch Gold macht es spannend, bewegt sich nahe beim Allzeithoch.
Dieser Blick hinter die Kulissen ist, glaube ich, von Hans Rosenthal erfunden worden, der immer seine Jury hatte damals. Ne? Wir fragen bei irgendwelchen Schwierigkeiten, wie bewerten wir das jetzt? Wir fragen mal die Jury.
Ja.
Ne? Hier?
Ja, aber
kamen die, glaube ich, auch dann so drei aus verschiedenen Ländern?
Nein, das war bei Wim Tölke.
War das Wim Tölke oder was?
Wim Tölke hat ja einen Notar im Studio, Herrn Glaser, glaube ich, hieß der.
Der war auch gut.
Der konnte immer ganz objektiv dann sagen, wie es jetzt wirklich gewesen ist. Im Grunde eine Vorform des Faktencheckens.
Ja.
Also ein Volljurist, immerhin.
Ja.
Und der Blick hinter die Kulissen, das war eigentlich Dieter Thomas Heck bei der Hitparade. Der hat ja immer auch denjenigen gezeigt, der die Tonbänder abspielte mit den Playbacks zu Wing gesungen wurde. Und den Tontechniker, die war immer prominent im Bild.
In Disco von Ilja Richter wurden die Kameraleute mal gezeigt. Das war auch revolutionär damals.
Die standen sich auch ständig im Weg. Ne? Licht aus. Spot es gab, also die 70er, 80er waren schon gar nicht so schlecht. Ich mochte immer gern den Satz, der Erziehungsbeamte hat sich vor ordnungsgemäßen Zustand in 49 Zahlen überführt. Ja, das herrlich. Permanent. Ja.
Ja.
Und die ganze Tagesschau kam und dann kam die Wettervorhersage, aber die war immer... die Wettervorhersage war mit Gewehr, aber die Lottozahlen waren ohne Gewehr. Lottozahlen ohne Gewehr und dann der Wetterbericht. Also
ich habe mich immer gefragt, warum eigentlich? Warum ohne Gewehr?
Aber die 70er und 80er kommen jetzt wieder, ne?
Die 80er kommen wieder.
Die 80er.
Das ist, ja,
die 80er. Die Vitamalz-Werbung.
Kennen Ganz Sie diese Plakatwerbung von Vitamalz? Auf der linken Seite irgendwelche Rollerskates, also diese alten Rollen.
Oder Aerobic-Damen. Ich stehe auf diese Aerobic-Damen.
Oder dieser Kassetten.
In den Farben der Saison damals.
Diese Kassetten-Tapes, Decks.
Ja.
War früher in. Und daneben die Flasche mit Vitamalz. Vitamalz war das, ne?
Ja.
War niemals out. Herzlich. Ja. Man bereitet uns auf die 80er Jahre vor. Auch über ganz plumpe Produktwerbung.
Obwohl die EU uns das Malzbier weggenommen hat. Ne? Das müssen wir auch ganz klar sagen.
Ist wieder Malz schon verboten? Steht das schon auf dem Index?
Nein, aber früher hieß das ja Malzbier. Und inzwischen ist das ein Malztrunk. Ja? Also Malzbier, die Zeit des Malzbieres sind vorbei.
Steht da jetzt Malztrunk oder so?
Das Malztrunk, ja. Mit Zuckercouleur.
Ja. Es ist unerträglich. Unerträglich.
Afrikasoße, Balkanat.
Genau.
Wir holen uns die 80er Jahre eines Tages doch wieder zurück. Ja,
Helmut Kohl, der kommt nicht zurück.
Nee, der kommt nicht wieder zurück, aber er wird vielleicht irgendwann einmal einen würdigen Nachfolger finden. Das wird vielleicht sogar Friedrich Merz sein, wer weiß. Wer weiß, als wen sich Friedrich...
Das macht zumindest die Sendung hier rund, ja.
Ja, als wen er sich denn am Ende entpuppen
wird. Irgendjemand sagt, er hat ja nicht das Gewicht von Helmut Kohl.
Ja, aber die Größe. Also Helmut Kohl war ja ähnlich groß.
Ähnlich groß, aber dreimal so breit.
Ja, der hatte dreimal mehr Masse. Ja, das ist schon richtig.
Ich stand mal vor ihm, es ging die Sonne unter. Also es war wirklich Sonnenfinsternis. Es wurde dunkel. Unfassbar, was er für eine Präsenz hatte.
Er hatte mehr Kontur.
Ja, das kann man... Mehr Profil.
Profil.
Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind am Ende tatsächlich dieser Sendung angekommen.
Hat jemand mal geguckt, ob in Rom schon Rauch aufgestiegen ist?
Werfen wir doch mal ein Regie, was sagt Rom?
Live-Schalte nach Rom. Ja, noch richtig machen jetzt.
Demnächst schicken wir echt jemanden hin, der steht dann da und dann machen wir eine Live-Schalte. Wie ist noch nichts?
Das kann Tage dauern.
Das kann Tage dauern. Ja, ich glaube, warte, der letzte, Franziskus hat ja 5 Wahlgänge gebraucht.
Ja, und das ist ja am zweiten Tag.
Genau. Und
das ist ja am Ende des zweiten Tages, weil dann immer 4
braucht.
Damals auch zur Voraussetzung gemacht.
Ja.
Er sagt, wenn ihr wollt, dass ich mache, dann bitte schnell.
Ja.
Er wollte keine...
Und?
Also die Bild ist nichts.
Bild berichtet nicht. Berichtet denn die Bild über irgendwas anderes? Vielleicht über die Einstufung?
Also wenn ihr noch ein Thema braucht, im Chat wird noch gefragt nach der Einschätzung Pakistan-Indien,
geben wird. Das ist hochinteressant. Also so wirklich eingelesen habe ich mich da nie.
Gibt es einen Atomkrieg? Ach, das ist hochinteressant.
Das könnte spannend werden.
Es ist spannend.
Was sagt die KI dazu?
Stimmt das?
Gib mal eine Einschätzung ab. Ja, gut, es geht um Kaschmir, wie schon so lang und so oft. Ob es eskalieren wird oder nicht, das werden die Tage zeigen.
Also wenn man an Abschreckung glaubt, und es hat ja im Kalten Krieg recht gut funktioniert,
ja,
wenn du verschiedene Atommächte hast, dass sie sich vielleicht jetzt nicht unbedingt angreifen, dann darf man da jetzt im Großen und Ganzen auch dran glauben. Ne? Vielleicht kleinere Scharmützel oder so. Man darf natürlich darauf hoffen und auch dran glauben, dass das nicht zum Äußersten kommt.
Ja.
Das wäre so meine Einschätzung.
Vielleicht muss man Bitcoin abstoßen und in Kaschmir-Pullover gehen.
Kannst du dazu mal ein KI-Kunstwerk anfertigen?
Ja. Bumm. Ich denke, das war doch mal eine wirklich ganz herausragende Sendung. Meine Damen und Herren, ich hoffe, Ihnen hat es
auch gefallen. Du hast aber die Tendenz, dich auch schon mal bei uns selbst zu loben, ne?
Ja.
Hast du von Donald Trump abgeschaut?
Natürlich, wir sind die Besten.
Great guy.
Ja,
gut.
Wir können am besten Dachthekenduett und Dach-Couch-Quartett natürlich. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so gut Dach-Couch-Quartett machen kann wie wir.
Wir wären ja auch blödes Gegenteil zum Haupt, ist mir ganz ehrlich.
Ja, ehrlich.
Nee, wir sind scheiße, bitte nicht gucken.
Ja, richtig.
Wir sind geil, wir sind die Besten.
Ich meine, die Resonanz, die spricht ja für sich. Also die Leute sind ja immer regelrecht angetan von diesem Format, also was man so in den Kommentaren sieht, das macht einen selbst ja auch wieder froh und glücklich und munter und motiviert weiterzumachen.
Das wollte ich ja gerade darauf hinweisen, dass das mit dem Selbstlob vielleicht nicht zu ausgiebig erfolgen sollte.
Und er setzt noch einen drauf.
Ne? Wenn schon, denn schon.
Hat er von Tom, finde ich richtig, ja.
Von Tom lernen heißt gewinnen lernen. Genau, das Crowdfunding hat ja auch funktioniert. Ihr habt ja hier 25 Euro eingenommen in den letzten 2 Stunden. Das ist ja schon mal ordentlich.
Und dann kommen noch Werbeeinnahmen dazu.
Ja. Die auch noch.
Ja, die kommen aber erst später
dazu. 2,37 Euro wahrscheinlich, ja.
Ja, ich weiß es, mal schauen. Also je nachdem, wie viele tausend Leute sich das nachher angucken werden. Es sind ja im Nachgang tatsächlich immer mehr Leute, die es sich dann aus der Konserve anschauen.
Ja, man wäre ja bescheuert, wenn man es nicht guckt.
Ja, eben.
Um das mit dem Eigenlob ein bisschen wieder runterzufahren.
Du sagst es. Ja, ich vertreibe ja auch, ich habe die Tasse jetzt nicht hier, aber ich glaube, ich habe einen tollen Spruch gefunden für meine Tasse. Du kennst sie, die mit dem Socialism Kills Motiv. Mhm. Ich sage, wer diese Tasse nicht besitzt, hat nicht alle Tassen im Schrank.
Das ist klar. Ja. Sehr gut, ja. Du weißt, ich habe eine an Javier Milei persönlich überreicht.
Das ist toll.
Sie ist den
Argentin. Er hat sie immer noch nicht gepostet. Ich warte noch darauf.
Du musst mir nachher mal verraten, wo du die Teller bestellt hast, die du von deiner KI-Dienst hast anfertigen lassen. Da könnte man auch noch was mitmachen.
Meinst du so, vielleicht unser Logo? Ey, hier, das neue Logo hier, das neue.
Nicht zu viel verraten.
Na, wir verraten nicht zu viel, aber das neue, das kommt dann auf diesen Teller.
Demnächst. Ich rede nicht über das neue Logo jetzt, bitte.
Nein. Okay, natürlich nicht. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sind voraussichtlich nächste Woche wieder für Sie da und ganz herzlichen Dank nochmal an Carlos Gebauer.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Diese Sendung hier wirklich zu einer ganz, ganz besonderen, zu einer ganz, ganz außergewöhnlichen gemacht hat. Ja, in dem Sinne nochmal danke fürs Einschalten. Ja,
vielleicht schreiben Sie mal unter die, ne, und wie nennt es das, in die Kommentare, das wollte ich sagen. In die Kommentare, ob Sie das mögen, wenn wir mal so einen Gast bei uns haben.
Genau.
Oder ist speziell auch den Carlos nochmal oder ob wir vielleicht auch mal einen anderen Gast einladen sollten.
Ja, ja. Und dann musst du auch sagen, hinterlasst ein Like.
Ah ja, das ist auch mal wichtig.
Ein Algorithmus.
Ja. Und falls Sie es noch nicht getan haben, abonnieren Sie diesen Kanal. Ja. Zwingend. Ja. Ja.
So, jetzt aber.
Jetzt aber. Und nochmal auch herzlichen Dank an.
Haben wir eigentlich auch eine Outro-Musik oder ein
Sascha
Outro?
Sascha Koll hinter den Kulissen.
Ja.
Das war super. Aber ich denke, hiermit sind wir raus. Also bis dann. Alles Gute Ihnen. Und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt. Wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht. Wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell. Da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank